Meine sehr verehrten Damen und Herren, schönen guten Abend. Ich darf alle Anwesenden recht herzlich begrüßen zur heutigen Stadtverordnetenversammlung. Herzlich willkommen an alle Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung selbst, an unsere Verwaltung und an die Gäste. Hier möchte ich gerne erwähnen, dass dankenswerterweise heute Frau Zettwitz, Herr Klein und Frau Starke vom Landkreis anwesend sind und von unserem Planungsbüro Samann und Partner Herr Metz und Herr Brockmann und natürlich unsere Schulleiterin Frau Schütz. Also wie gesagt, willkommen. Ich habe die Versammlung eröffnet, darf feststellen, dass wir ordnungsgemäß geladen haben, es sei denn, jemand weiß Gegenteiliges. Das ist nicht der Fall. Vielen Dank und darf feststellen, dass wir mit zwei Stadtverordneten online insgesamt heute zählig am Start sind. Insofern ist die Beschlussfähigkeit gegeben. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 2, das ist die Feststellung der Tagesordnung. Gibt es Anmerkungen, Wünsche zur Tagesordnung? Das ist vielen Dank. Insofern können wir wie eingeladen verfahren. Tagesordnungspunkt 3, Bericht des Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung und des Bürgermeisters. Der Stadtverordnetenversammlungsvorsitzende möchte heute nicht berichten, aber vielleicht der Herr Bürgermeister.
Er möchte. Schönen guten Abend an alle Anwesenden. Herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite an unsere Gäste aus dem Landkreis und an Frau Schütz zu dem Thema, was wir heute eigens haben, zum Thema Großumwandlung der Oberschule in eine gymnasiale Oberstufe. Ich habe nicht viele Punkte, aber ich will es mir doch nicht nehmen lassen. Das eine ist, in der letzten Woche wurde die Machbarkeit zum Grünboulevard vorgestellt. Es war eine öffentliche Bürgerinformation hier im Plenarsaal. War verhältnismäßig gut besucht. Wir haben das online und analog sozusagen angeboten. Es wurden viele Fragen gestellt, es konnten viele Antworten gegeben werden. Unterm Strich ist es so, dass wir dann in den nächsten Ausschüssen vertiefen werden. Wir werden dann auch die Fragen, die schon hier mitgegeben worden sind und die Hinweise auch mit dort hinzufügen, dann substanziell dort weiterkommen. Das zum Grünboulevard. Ich war heute auf einer Tür des KJV, Kinder- und Jugendverbands in Eichwalde im Jugendclub. Ich war recht angetan. Man hat dort nochmal zum Tag der offenen Tür gezeigt, was man hier im Nordkreis alles so auf die Beine stellt. Da geht es bis hin zu Jugendclub-Tätigkeit als solche, wie die Erreichbarkeiten sind, aber auch Ferienlager, Kinder- und Jugendbetreuung, Studienreisen bis hin zur Mütterbetreuung, also ganz unterschiedliche Dinge, die ich einerseits schon vieles wusste, aber ein paar Sachen lernt man dann doch immer wieder dazu. Und ich hoffe, dass diese freiwilligen Leistungen auch weiterhin bestehen werden. Also wir haben uns dort auch mit unterschiedlichen Leuten unterhalten. Eigentlich sind es pflichtige Leistungen genau genommen. Das ist genau das, was rund um Schule und Familie passiert, wo unterstützt wird. Und das ist letztendlich auch notwendig und wird im Übrigen auch mit sehr viel Herzblut durchgeführt. Und insofern kann ich nur sagen, Dankeschön für die Veranstaltung und für die Informationen und dass wir möglicherweise die Sachen so weiterführen können, wie es bisher weitergeführt worden ist. Das ist natürlich auch ein Blick zum Landkreis, aber auch die Kommunen sind da mit der Querfinanzierung auch gefragt. Kein einfaches Thema. Nicht zuletzt möchte ich zum eigentlichen Thema der Umwandlung der Oberschule zu einer Ghost ganz kurz noch eine Meinung abgeben. Ich denke, dass es einen großen Einfluss auf die weitere Stadtentwicklung, auf die Bildung und der Zusammenarbeit der TH Wildau und auf die Wirtschaft hier direkt vor Ort haben wird. Wir werden, wenn es denn so käme, einen nachhaltigen Aufbau von Bildungs- und Forschungsketten würden angeschoben werden. Frau Professor Tippe, die Präsidentin der TH, hat gesagt, sie kennt keine Hochschulstadt, die nicht ein kommunales Abitur anbietet. Wir stehen jetzt kurz davor. Das ist eine Chance, die wir ergreifen können. Und insofern bin ich sehr gespannt, wie jetzt, nachdem die vielen Informationen bereits schon einmal geflossen sind, wie wir die heute noch mal vertiefen können, wie wir Fragen abwägen können, gemeinsam mit dem Landkreis, so war auch immer der Plan gewesen, dass wir dort an einem Strang ziehen und die Dinge dann abwägen können. Ja, insofern wünsche ich uns eine gute und konstruktive Veranstaltung. Ich möchte mich ausdrücklich nochmal auch bei der Verwaltung bedanken für die Zuarbeit, für die Mitarbeit, für die viele Arbeit, die dort reingesteckt worden sind. Jetzt nicht nur für den heutigen Termin, sondern auch davor. Dankeschön.
Vielen Dank. Gibt es Nachfragen zum Bericht des Bürgermeisters? Das ist nicht der Fall. Vielen Dank. Insofern können wir fortfahren und sind beim Tagesordnungspunkt 4. Das ist die Einwohnerfragestunde. Gibt es Fragen von EinwohnerInnen? Ja, dann gerne bitte. Da gibt es ein Mikro. Bitte Ihren Namen sagen fürs Protokoll und dann freuen wir uns auf Ihre Fragen.
Guten Abend. Der Name ist Lindner. Komme hier aus der Bramstraße und habe Fragen zu zwei Themenkomplexen. Der eine ist, es war vor wenigen Tagen in der Zeitung zu lesen, dass der Landrat eine Disziplinarklage gegen das Ruhegehalt der ehemaligen Bürgermeisterin anstrengt. Da würde mich interessieren, wie steht die Stadt dazu? Und zweitens, gibt es für die Stadt da irgendwelche Vor- oder Nachteile? Meine Nachteile kann nicht sein, wenn sie weiter zahlen müssen, dann ist es ja wahrscheinlich eingeplant, also es könnte sich dann nur bestenfalls um einen Vorteil handeln. Das ist der erste Komplex. Und der zweite Komplex ist das leidige Thema Winterdienst und Straßenreinigungssatzung. Wir haben nun dieses Jahr wirklich mal einen Winter gehabt, den man als Winter bezeichnen kann. Wir hatten am Anfang der Saison einen Aufruf auf der Homepage der Stadt vom Bürgermeister, wo nochmal an die Pflichten der Bürger erinnert wurde. Und wir haben aber auch leider zahlreiche Grundstücke und zahlreiche Bürger, die ihren Pflichten in keiner Weise nachgekommen sind. Und wir haben nun diesmal nicht bloß 3 Tage mal Schnee gehabt, sondern wir haben mindestens 4 bis 5 Wochen vereiste Straßen gehabt, wo auf manchen Grundstücken nicht ein Strich gemacht worden ist. Meine Frage ist, der Paragraph 6 der Straßenreinigungssatzung beschreibt Ordnungswidrigkeiten und legt auch fest, welche Sanktionen erhoben werden können. Meine Frage ist, wurden Sanktionen erhoben? Wenn ja, in welchem Umfang? Und wenn nicht, warum nicht? Danke.
Vielen Dank. Wer möchte denn auf welche Frage antworten? Der Herr Bürgermeister
beginnt. Ich probiere es mal. Wenn ich nicht weiterkomme, gucke ich zum Fachbereich rüber. Zur Frage des Ruhegehaltes, Disziplinarverfahren, das ist also ein rechtliches Verfahren, das liegt nicht in unseren Händen der Stadt. Wie verhalten wir uns dazu? Neutral, also da haben wir nichts zu befinden. Da muss man abwarten, wie sich das Verfahren weiterentwickelt. Es ist nicht Sache der Stadt. Rein finanziell hat das natürlich so oder so Auswirkungen. Das nehmen wir erstmal so zur Kenntnis. Also wir bewerten das nicht. Zur Frage Nummer 2, Straßenreinigungssatzung, Pflichten der Bürgerinnen und Bürger, ist uns auch aufgefallen. Also ich möchte an der Stelle zum wiederholten Mal den Dank an die Kolleginnen und Kollegen aussprechen, die für die Straßenreinigung gesorgt haben. Maßgeblich war das der Bauhof mit seinen Kolleginnen und Kollegen. Und es waren auch externe Dienstleister. Es war noch ein externer Dienstleister, der nichts oder nicht so viel gemacht hat. So ganz nichts hat er ja nicht gemacht, aber ein bisschen hat er dann doch geleistet. Da sind wir jetzt gerade in der Auseinandersetzung. Da geht es dann auch um Geld, um Pauschalen etc. Und es geht auch um Bürgerinnen und Bürger, die ihrer Reinigungspflicht nicht nachgekommen sind. Und dazu wurden Informationszettel verteilt. Der Ordnungsdienst war da regelmäßig unterwegs gewesen. Ich habe das Feedback bekommen, das hat zum Teil verfangen. Also einige haben daraufhin reagiert und haben dann die Reinigung angetreten, andere eben nicht. Die Warngelder oder Tickets oder wie immer man das oder die Strafen, die man dann verteilen kann, da wären wir im Recht. Darauf haben wir bislang immer verzichtet. Also wir haben immer versucht, mit Öffentlichkeitsarbeit, mit Informationen an die Bürgerinnen und Bürger heranzutreten. Aber tatsächlich hatte ich intern auch schon mal rausgegeben, Also da, wo ganz hartnäckige Fälle sind und wo es wirklich auch von öffentlichem Belang ist, wo Bürgerinnen und Bürger beeinträchtigt werden, dass man hier und da vielleicht doch mal so ein Ticket auszahlt. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich kann es jetzt nicht genau sagen, ob was verteilt worden ist, aber ich glaube es eher nicht. Jetzt gucke ich mal rüber, Frau Jordan meldet sich schon.
Vielleicht eine kleine Ergänzung. Das Ordnungsgeld ist ja immer was Nachrangiges und wir haben versucht, wirklich die Leute dazu zu bekommen, teilweise mit Telefonaten, mit Anschreiben, dass dort der Winterdienst gemacht wird. Und dann gab es dann Tatsache auch keine Hartnäckigen, die sich dann nach direkter Ansprache und Androhung sich geweigert haben.
Ja, also so ist der Sachstand. Ich kann auch, jetzt ist der Winter de facto vorbei, also vielleicht kommt ja noch mal ein Tag irgendwie was. Also insgesamt auch das für die Statistik, das waren über 30 Einsätze, Winterdiensteinsätze, wo die Kolleginnen und Kollegen also nachts, abends schon losgefahren sind, teilweise bis nachts um 10 und dann früh um 3, 3:30 wieder los sind, damit so um 7 dann die Leistung erfüllt worden sind. Also war schon ziemlich beträchtlich gewesen. Im Vergleich zu den Nachbarkommunen haben wir, soweit ich das einschätzen kann, recht gut dagestanden. Also im Großen und Ganzen, wir haben sogar ein, zwei lobende Erwähnungen bekommen von Bürgerinnen und Bürgern, die sich zufriedengestellt haben, also auch wie die Bushaltestellen, Treppen etc. geräumt worden sind. Aber ja, wir werden es nicht ganz im Griff kriegen. Ich bin auch nicht ein Fan davon, dass wir jetzt allen die Tickets verteilen. Ich glaube, das ist auch nicht der richtige Weg, sondern dass man mit Überzeugungsarbeit da dranbleiben muss. Aber ausschließen würde ich das auch nicht.
Ja, es ist im Prinzip ja das Problem, manche sind ja nicht belehrbar. Da muss man möglicherweise ja doch mal zu anderen Mitteln greifen. Und die haben sie. Und sie führen ja im Prinzip ihre Mittel ad absurdum, wenn sie sie nicht einsetzen. Und das ist eigentlich der Hauptpunkt meiner Kritik.
Gut, ist angekommen, nehmen wir zur Kenntnis. Vielen Dank.
Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen in der Einwohnerfragestunde? Das ist nicht der Fall. Vielen Dank. Dann darf ich diesen Tagesordnungspunkt schließen und wir steigen ein ins heutige Thema. Es geht um die Umwandlung der Oberschule Wildau in eine sechszügige Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe inklusive zweier Gymnasialzüge. Wir beginnen mit nochmal einer Darstellung seitens des Landkreises zum Thema Bedarf und Finanzierung. Also Sie haben es ja alle der Tagesordnung entnommen, würden dann entsprechend in eine Diskussion einsteigen und hören dann in Folge nochmal was von unserem Planungsbüro, um auch hierzu dann entsprechend in eine Diskussion, in eine Meinungsbildung einsteigen zu können. Insofern darf ich das Wort erteilen, Frau Zettwitz, genau. Vielen Dank und ja.
Vielen Dank, Herr Vulpius, sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich spreche heute zuerst für den Landkreis. Neben mir sitzt natürlich unser Kämmerer und Schuldezernent. Das ist Herr Klein. Und Herr Klein hat auch noch Frau Starke als Schulamtsleiterin, Schulverwaltungsamtsleiterin mitgebracht, sodass wir denn im Laufe der Tagesordnung, ich denke mal, Ihre Fragen dann auch hoffentlich komplett beantworten können. Zwei Vorworte seien mir gestattet. Zum einen, wir machen jetzt den Auftakt als Landkreis. Ich sehe mich jetzt hier eher mehr so als die Vorband für die Diskussion, die sich dann anschließt, weil natürlich ohne Kenntnis, konkrete Kenntnis, das ist mein Punkt 2, der Machbarkeitsstudie, ich weiß nicht, ob Sie die so kennen schon, wird halt manches, bleibt da noch ein bisschen nebulös, weil ich halt auch wirklich nochmal darauf auch eingehen werde. Ich gehe jetzt noch mal kurz rein, damit Sie sozusagen mitgenommen werden. Wir haben natürlich als Landkreis für uns das berechtigte Interesse der Stadt Wildau als Hochschulstandort auch eine gymnasiale Oberstufe anzubieten, aufgegriffen. Und wir haben in den Kreisausschüssen, vor allen Dingen im Bildungsausschuss, aber auch im Kreistag, Herr Nährlich war ja auch oft anwesend, ja lange gerungen, wo und welche weiterführenden Schulen wir in der sogenannten Planungsregion CEFS, dazu gehören halt Zeuthen, Eichwalde, Schulzendorf und Wildau, als Städte und Gemeinden, wie viele Schulen und in welcher Schulträgerschaft die sinnvollerweise anzubieten wären. Die Beschlüsse dazu basieren auf der Teilfortschreibung des Schulentwicklungsplanes mit Stand aus dem Oktober 2024. Sie sehen, es ist noch nicht ganz so arg alt mit den Schülerzahlen. Und diese Teilfortschreibung legt fest, dass wir in dieser Planungsregion Zeuthen, Eichwalde, Wildau und Schulzendorf zum Schuljahr 28 und 29 eine 5- bis 6-zügige Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe benötigen. Der Kreistag hat dazu am 2. April 25 den entsprechenden Beschluss gefasst, also noch nicht mal vor einem Jahr. Nach aktuellem Stand sind ab dem Schuljahr 2029/30 innerhalb dieser 5- bis 6-Züge 2 gymnasiale Züge einzurichten, die zur allgemeinen Hochschulreife nach 12 Jahren führen sollen. Dieser qualitative Anspruch ist Bestandteil der Schulentwicklungsplanung und muss auch bei jeder Strukturentscheidung vom Kreis oder auch von einer einzelnen Stadt oder Gemeinde berücksichtigt werden. Die Frage ist also für uns als Kreis und der dafür die Federführung trägt, nicht, ob Kapazitäten gebraucht werden oder ob diese gebraucht werden, sondern in welcher Trägerschaft sie auch geschaffen werden. Sollte die Stadt Wildau die Ludwig-Witthoff-Oberschule in eine 5- bis 6-zügige Gesamtschule mit 2 gymnasialen Zügen umwandeln, würde sie damit einen wesentlichen Teil des sogenannten regionalen Gesamtschulbedarfs übernehmen. Gleichzeitig entfallen jedoch die bisherigen 4 Oberschulzüge am Standort Wildau vollständig, die dieser Plan vorsehen würde. Die Schulplätze müssen dann an anderer Stelle neu werden. Und dazu ist es auch von uns erforderlich, dass wir bald, da komme ich noch dazu, in ein europaweites Interessens- und Ausschreibungsverfahren eintreten müssen, weil uns rennt auch die Zeit davon, weil die Schüler sind ja schon da, die gehen schon in die Grundschule, sie haben die Grundschule ja selbst erweitern müssen, sie gehen schon in den anderen umliegenden Gemeinden in die Grundschulen und sie müssen dann die weiterführenden Schulen besuchen. Um die Bedarfe entsprechend der Teilfortschreibung der Schulentwicklungsplanung des Kreises halt vollständig abzudecken, ist in jedem Fall die Errichtung einer weiteren 4-zügigen Oberschule in kreislicher Trägerschaft in der Planungsregion CEFS zum Schuljahresbeginn 28/29 zwingend erforderlich. Also 4 weitere Züge Oberschule und hier die Gymnasialzüge nach Wildau, so der Stand. Zur rechtzeitigen Schaffung der erforderlichen Schulplätze einschließlich Sporthalle ist das Interessenbekundungsverfahren, das wir als Kreis durchführen müssen, als 2-stufiger Teilnahmewettbewerb nach EU-Vorgaben unverzüglich von der Errichtung einer Gesamtschule, so wie vom Kreistag beschlossen, auf die Errichtung einer 4-zügigen Oberschule umzustellen, auszurichten, wie auch immer. Ich will dazu einfügen, wir können nicht mehr länger warten als Landkreis. Wir müssen dieses Interessensbekundungsverfahren an den Start bringen. Und wir werden das auch im ersten Quartal dieses Jahres noch machen müssen. Sonst kriegen wir irgendwann, ich sage so deutlich, Prügel von unseren eigenen Kreistagsmitgliedern. Und das haben sie auch nicht immer Lust, die ständig dafür, sage ich mal, zu beziehen. Dafür benötigt der Landkreis Umgehung Planungssicherheit. Jede zeitliche Verzögerung gefährdet die termingerechte Bereitstellung der notwendigen Schulplätze. Ich habe schon gesagt, wir hängen im Zeitplan mindestens ein Jahr eigentlich hinterher. Wir haben den Hinweis aus den Kreistagsdebatten, weil es immer von den Standorten hin und her geht. Ist es ein anderer Standort, wird es Wildau, wie auch immer. Wir haben hier einige Protagonisten ja auch aus Wildau, die Mitglieder des Kreistages sind, die sich sehr stark für einen gymnasialen Standort in Wildau eingebracht haben. Und dieses Spiel muss jetzt auch mal insofern aufgegriffen und von uns weitergeführt werden, dass wir in diese Ausschreibung der weiterführenden Schulplätze einsteigen werden. Wir erwarten daher von der Stadt Wildau eine klare verbindliche und auch eine belastbare Beschluss aus der Mitte der Stadtverordnetenversammlung sowie ein tragfähiges Finanzierungs- und Umsetzungskonzept. Anders wird es also nicht gelingen, Ihren Plan auch umzusetzen und das auch mit dem im Kreis in Einklang zu bringen. Allerdings, da wir in Kenntnis gesetzt worden sind von der Verwaltung, dankenswerterweise im Vorfeld, ist von uns darauf hinzuweisen, dass in diesem Zusammenhang der von der derzeitig von der Stadt für den Schulneubau favorisierte Grundstück nach unseren Erkenntnissen, und das ist auch der Stadtverwaltung hinlänglich bekannt, altlastenbelastet ist. Es fehlt ein klassisches Sanierungskonzept dazu. Die Schätzungen für die vermutlichen Kosten der Sanierung und auch der, ja, der entsprechenden, sage ich mal, Auswirkungen auf die Baumaßnahmen sind sehr vage, muss man sagen, sind nicht abschließend belastbar aus Sicht des Landkreises. Und ich kann auch immer wieder wiederholen, unser Umweltamt und speziell die untere Abfall- und Bodenschutzbehörde steht Ihnen sofort Hilfestellen zur Seite, sodass wir da auch sehr schnell im Klaren wären, wer denn über die erforderlichen Maßnahmen und auch über die Kosten. Also das Angebot kann ich immer wieder wiederholen und es steht also auch schon längst im Raum. Und die Zusammenarbeit ist, wenn eingestiegen wird, auch gut. Aber wir brauchen einen von der Stadt initiierten Sanierungsplan mit einer gutachterlicher Untersetzung und Untersuchung, der erst die erforderlichen Ergebnisse auch liefert, um dann halt wirklich plausibel die Kosten bewerten zu können. Das Ganze führt leider zu erheblichem, wahrscheinlich erheblichen Zeit- und auch Kostenaufwand. Wie gesagt, die Kosten können gegenwärtig nach unserer Sicht nicht verifiziert werden und auch solide benannt werden, was allein die abfallrechtlichen Behandlungen und Sanierungen bedeuten. Die Risiken sind in der Projektplanung real zu bewerten und auch transparent darzustellen. Aus Sicht des Landkreises darf also die Frage der Bodensanierung nicht zu Verzögerungen im Zeitplan noch zu unklaren finanziellen Verantwortlichkeiten und, ich sage es jetzt mal so deutlich, des Hin- und Herschiebens möglicher schwarzer Peter führen in Zukunft. Die Spielchen sind ja allgemein, oder ich sage mal so, das Verhalten ist ja naheliegend, aber wir können einfach auch vor dem Hintergrund unserer Haushaltssituation des Landkreises, sind wir in unseren Kostenmöglichkeiten begrenzt. Und insofern ist es auch, haben wir auch gesagt, ist es jetzt auch redlich, so darzustellen, eine finanzielle Beteiligung kann ausschließlich in der Höhe erfolgen, wie das Delta ist, wenn der Landkreis jetzt nicht mehr eine sechszügige Gesamtschule nur an einem Standort baut, sondern nur eine vierzügige Oberschule, da bleibt ein Delta über. Dieses Delta würde dann zu Ihnen nach Wildau wandern, rein rechnerisch. Und wir reden von einem aktuellen Kenntnisstand von gegenwärtig 16 Millionen Euro, das, was wir als Landkreis sicher hier mit zusteuern könnten bei den Vorhaben. Der Landkreis kann also nur den Teil übernehmen, der seinen eigenen schulischen Bedarf entspricht, damit man so beide Schulformen auch auseinanderhält und beide V-Vorhaben. Aber nochmal wichtig ist, die Voraussetzung dafür ist eine entsprechende formelle Beantragung durch die Stadt Wildau sowie eine abschließende Entscheidung des Kreistages. Eine automatische und pauschale Mitfinanzierung, insbesondere mit meinem Hinweis auch, wir rechnen halt mit Mehrkosten, was die Grundstückssanierung anbelangt, auch die Altlastensanierungsrisiken, die noch nicht alle abgeschätzt sind, ist ausdrücklich nicht vorgesehen und kann aus finanziellen Erwägungen des Landkreises auch nicht in Aussicht gestellt werden. Ich muss es so deutlich sagen. Ich bin da von Anfang an für Offenheit und auch für Transparenz. Wir können hier nicht, sage ich mal, die Bäume in den Himmel wachsen lassen, sondern müssen sehen, was geht, was finanziell möglich ist. Es also bleibt festzustellen, wir begrüßen die Entscheidung der Stadt Wildau, sich selbst auf den Weg zu machen für die gesamte Schulentwicklung in der Planungsregion CEF, so wie wir das immer abkürzen, Der Landkreis bittet und erwartet eine verantwortungsvolle, langfristig tragbare und realistische Kalkulation über die Kosten und letztendlich eine Entscheidung ihrer Mitglieder oder durch die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, um diesen Weg auch gemeinsam gehen zu können. Ich darf noch mal zusammenfassen. Wir haben den Wunsch sehr ernst genommen, der Stadt Wilda ein gymnasiales Angebot zu schaffen. Wir sind da aber auch schon länger mit der Stadt Wilda im Gespräch darüber, das zu machen. Punkt 1. Punkt 2 über die Kosten. Wie gesagt, ich möchte zusammenfassen, 16 Millionen Euro ist das gegenwärtige Gap. Mehr können wir Ihnen gegenwärtig nicht zusichern. Wir sehen Risiken in der noch nicht letztendlich ausgeführten und dargelegten Sanierungsplanung und den Kosten für das Grundstück, sollte es bei dem Standort bleiben. Vierter Punkt, wir müssen dennoch in die Ausschreibung gehen für die weiterführende Oberschule, weil wir nicht alles mehr können. Wir können nicht noch mehr Zeit verlieren. Und der letzte Punkt nochmal, unsere Bitte ist, dass Sie in eigener Verantwortung beschließen, ob Sie den Weg gehen wollen, zur gymnasialen dieses gymnasiale Angebot hier einzurichten, und können Ihnen, wie gesagt, 14 Millionen Euro gegenwärtig verbindlich in Aussicht stellen. Mehr kann ich jetzt als Vorband erstmal nicht beitragen zu den Fragen, zu den Darstellungen des Landkreises. Alles andere bleibt dann auch noch der Darstellung der Machbarkeitsstudie überlassen. Danke.
Vielen Dank. Sonst jemand noch vom Landkreis? Nö, ergänzen dazu erstmal nicht, sondern jetzt, falls es Fragen der Stadtverordneten gibt. Gibt es Fragen? Oha. Herr Karwinkel, Herr Wilde.
Schönen guten Abend an alle. Eine kurze Nachfrage. Also der Landkreis wünscht sich eine Entscheidung, eine belastbare Entscheidung bis Ende März. Wenn ich das so verstanden habe, bis das erste Quartal abgelaufen ist. Zu dieser Entscheidung, soll das Sanierungskonzept noch davor oder danach vorliegen? Wenn Ihnen das jetzt nicht ausreicht, weil ich glaube, es ist ja jedem klar, dass wir so ein vollständiges Sanierungskonzept nicht bis Ende März vorliegen haben und dann auch definitiv nicht im März entscheiden können. Okay, danke.
Wollen Sie darauf kurz antworten, jeweils, oder sonst
sammelt sich's so? Nochmal, um ein bisschen Dampf rauszunehmen. Man muss ja auch die Spannung als Vorband ein bisschen aufrechterhalten. Nein, also wir werden auch, um es deutlich nochmal zu sagen, wir können nicht mehr länger warten mit unserer eigenen Ausschreibung für das Interessenbekundungsverfahren. Wir werden oder wir wollen standortoffen ausschreiben. Das ist nach wie vor so. Und das kann ich auch sagen, wir müssen beide Varianten ausschreiben. Wir werden die vierzügige Oberschule ausschreiben und wir werden die sechszügige Gesamtschule ausschreiben müssen. Das dauert aber, keine Sorge, es zieht sich über mehrere Monate so ein Interessenbekundungsverfahren hin. Also insofern hätte die Stadt noch etwas Zeit gewonnen, bevor der Kreis die endgültige Entscheidung fällt.
Vielen Dank. Herr Wilde, dann Herr Gröning.
Also ich war oder bin ja eigentlich immer ein Verfechter einer gymnasialen Oberstufe in Wildau. Nachdem ich vor längerer Zeit selbst 4 Jahre nach KW gefahren bin, in die damalige einzige EOS im Landkreis. Gleichwohl habe ich jetzt nur 2 Fragen. Erstens, welches Delta verbleibt zwischen den 16 Millionen und den Gesamtkosten? Und wo wollen wir die hernehmen? Auch angesichts der finanziellen Belastungen, die vor Wildau stehen. Ich sage nur Gesamtschule, ich sage Zwergenland, ich sage Wildorado und natürlich all den laufenden Ausgaben und Pflichtausgaben, Aufgaben, die wir haben. Das sind für mich, denke mal, jetzt zwei. Ich war ehrlich gesagt, Frau Zettwitz, danke für Ihre klaren Worte. Bisher offenbar am anderen Dampfer, wo ist der Kreis unterstützt bei der Finanzierung auch bis zu 100%. Ich glaube, so haben wir es auch im Protokoll, Herr Klein, der letzten SV vorzustehen, bei der Sie mit anwesend waren. Aber wie gesagt, nochmal meine Frage, wie groß ist dieses Delta zwischen 16 Millionen und der Gesamtsumme und wo nehmen wir das her? Und ich denke mal, wenn wir das beantwortet haben, können wir auch Ja oder Nein sagen zur gymnasialen Oberstufe.
Ich vermute, dass es 2 Fragen sind, die der Landkreis gar nicht so beantworten kann. Aber Herr Klein hat zumindest eine kleine Antwort, sagt er.
Na, zumindest ein Teil der Frage kann ich beantworten. Erstmal vielen Dank, dass wir heute nochmal hier sein dürfen und quasi nochmal aus Sicht des Landkreises bestimmte Dinge klarstellen können. Tatsächlich, ich habe mich auch erinnert daran, am 30.09. hier gewesen zu sein. Und ich habe tatsächlich ausgeführt, dass wir eine Schulbauförderrichtlinie haben, die es ermöglicht, die Kommunen bei der Schaffung von zusätzlichen Kapazitäten an weiterführenden Schulen bis zu 100% zu unterstützen. Mehr konnte ich nicht sagen, weil tatsächlich mehr steht mir auch nicht zu, sozusagen zu sagen. Das hatte ich tatsächlich gesagt. Und die Refinanzierung dieser möglichen Kostenbeteiligung würde dann über die sogenannte differenzierte Kreisumlage folgen. Welche Summe tatsächlich da stand, konnte ich damals noch gar nicht sagen, weil wir haben ja erst jetzt von der Stadt Willow erfahren, welche sozusagen Investitionssumme es geht. Die 16 Millionen ist sozusagen der Unterschiedsbetrag zwischen einer vierzügigen Oberschule und einer sechs- oder fünf- bis sechszügigen Gesamtschule. Und das sind die 16 Millionen. Und das können wir zumindest als Verwaltung sozusagen als Vorgabe in den Kreistag geben. Letztendlich entscheidet natürlich der Kreistag, in welcher Höhe eine Schulbauförderung an die Kommune erfolgt. Wenn Sie einen entsprechenden Antrag stellen, wird sich der Kreistag damit beschäftigen. Wir als Verwaltung würden dem Kreistag dann vorschlagen, dass wir maximal aus wirtschaftlicher Sicht dann 16 Millionen Euro empfehlen würden. Wenn der Kreistag eine andere Entscheidung trifft, ist das sein Recht. Aber wir würden das eher dann versuchen, in die Richtung zu lenken. Zu der anderen Frage kann ich nicht sagen. Da müsste dann vielleicht im Rahmen der Vorstellung der Machbarkeitsstudie was gesagt werden.
Ja, vielen Dank. Also genau, die andere Frage können wir dann ja mitnehmen zum Thema Machbarkeitsstudie und die dann ja vielleicht versuchen zu klären, Herr Wilder. Dann Herr Gröning, dann Herr Sommerfeld.
Ja, guten Tag und vielen Dank für die wirklich sachliche und ja doch informative Ausführung. Eine Frage, Sie erwähnten ja diese Kontaminierung des Baugrundes an der Stelle und darüber haben wir ja auch, glaube ich, hier in der Stadt schon 25 öfter geredet und Sie sagten auch, dass der Landkreis hilfestellend da zur Verfügung steht. Hat die Stadt schon angefangen mit dieser Erforschung, was da alles in der Erde ist, mit Hilfe des Landkreises? Gibt es da schon Erkenntnisse oder fangen wir im Urschleim an? Fragezeichen.
Der Herr Bürgermeister.
Also, soweit mir bekannt ist, ist die Sanierung eingepreist mit ca. 1 Million. Das gab Voruntersuchungen von Avivo dazu. Herr Kolb, können Sie vielleicht ganz kurz dazu ausführen zum Sachstand?
Ja, tatsächlich die Eigentümerin, also die Vivo, hat ja da eine gutachterliche Stellungnahme in Auftrag. Die ist durchgeführt und es sind dort auch entsprechende Erkenntnisse abgeleitet und eine Kostenabschätzung in der vom Bürgermeister genannten Höhe benannt. Das ist natürlich noch kein Sanierungsplan, aber dafür sind schon erhebliche gute Grundlagen geschaffen, weil es tatsächlich Erfassungen der vorhandenen Kontaminierungen bzw. Altlasten dazu gibt.
Eine Nachfrage, Herr Gröning.
Ist das dem Landkreis schon bekannt, dass es da schon so eine Stellungnahme gibt? Können wir die auch einsehen oder ist das irgendwie ein Geheimnis? Also, ich verstehe nicht, warum der Landkreis, wenn es da schon Erkenntnisse gibt, scheinbar ja noch nicht an den Landkreis weitergeleitet worden ist.
Also die Erkenntnis haben wir vermittelt in jetzt Unterlagen auf Bearbeiterbasis ausgetauscht worden sind. Da muss ich jetzt wieder zu Herrn Kolb rüber gucken, ist mir jetzt zumindest nicht bekannt, aber wir haben in den Gesprächen davor, haben wir darüber gesprochen, einen exakten Sanierungsplan, den gibt es nicht, aber wie Herr Kolb jetzt gerade gesagt hat, die Grundlagen dafür, die sind da, also wir fangen da auf gar keinen Fall bei an.
Frau Zettwitz?
Danke. Also nochmal, da müssen wir ein bisschen in die Genese zurückgehen. Wir haben jetzt meine Ausführungen gesagt, haben wir gehen diese Machbarkeitsstudie basiert auf Unterlagen, da sind Kosten draufgenommen und etwa zur Altlasten berücksichtigt Kosten in etwa auf einer Höhe von 1 Million Euro. Das Gutachten, was die Vivo schon mal etwas früher durchgeführt hat, ist meines Erachtens zu höheren Kosten schon gekommen. Und das Ganze ist aber jetzt so, dass wir halt wirklich, und das ist die Grundlage, um dann tatsächlich eine valide Basis zu haben, was kostet es wirklich? Wir brauchen einen Sanierungsplan. Wir müssen wissen, wo muss genau, soll welches Gebäude stehen, wie tief soll es gegründet werden, welche Nutzung ist oberirdisch vorgesehen, was muss beachtet werden, welche rechtlichen Vorschriften etc. muss alles eingehalten werden. Und an diesem Schritt sind wir noch nicht. Und ehe erst dieser Schritt vorliegt, kann man wirklich verlässlich sagen, es kostet so und so viel durch die Altlastenstandort So, und da muss ich, ist für meine Begriffe, an diesem Schritt, wie gesagt, sind wir aus Sicht der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde noch nicht.
Gut, also der Schritt ist kein großer mehr. Der wird dann auch durchgeführt. Bis jetzt waren wir ja nicht in der Lage, Entscheidungen zu treffen und weitere Gelder beauftragen. Da sind wir ja jetzt mittendrin. Ne? Also insofern sind wir da dran.
Noch eine Nachfrage, Herr Gröning?
Bei allem Verständnis, aber vielleicht kriegt man das irgendwie hin, aber der Landkreis trifft irgendwann jetzt eine Entscheidung. Wir geben dafür Geld aus, für eine Entscheidung, wo wir noch nicht wissen, ob der Landkreis überhaupt den Weg mit uns gehen will oder nicht. Das ist doch alles ein unheimliches Risiko, oder? Also für, ich sage mal, die Seiten der Stadt Wildau. Ich weiß nicht, was so eine Sanierungsplanung kostet. Ich kenne da bloß Summen aus einem anderen Grundstück halt. Da wird einem ja schwindelig. Und wenn das die Stadt jetzt aufnehmen will, für eine Sache, wo sie noch nicht mal weiß, ich will jetzt nicht sagen Optionsvertrag, aber dass es da vielleicht irgendwas Schriftliches, Fixiertes gibt, halt, das ist doch ein Wahnsinn. Also das kann doch nicht sein, dass die Stadt so ein Risiko eingehen will. Bei der jetzigen Haushaltslage.
Wer möchte denn zuerst? Herr Bürgermeister, der Frau Zettwitz?
Ich würde zumindest anführen wollen, dass wir da auch eine Chance drin sehen, dass wir an dieses Grundstück in diesem Zuge auch rankommen, dass wir da weiterentwickeln können. Und die Voraussetzungen, die wir dafür haben, sind die schlechtesten nicht. Also wir sind im Gespräch. Also das geht ja jetzt auch nicht darum, mit dem Finger aufeinander zu zeigen, du hast nicht oder du hast doch, sondern wir wollen ja substanziell weiterkommen. Und die klare Ansage ist, es wird ein Sanierungskonzept benötigt. Und da werden wir mit Herrn Krovers dazu dann befinden, so wie wir sukzessiv weiterkommen. Das war ja das Versprechen gewesen. Wir treiben es so weit voran, bis wir eine klare Entscheidung haben. Also für Machbarkeiten, für Kosten etc. Und da sind wir jetzt mittendrin.
Darf ich noch mal ergänzen? Entschuldigung. Also man kann natürlich, also bitte nicht Landkreis und Stadt jetzt untereinander ausspielen, aber man muss so ehrlich sein, wo wir jetzt stehen. Deswegen, wir können noch mal als Landkreis nicht länger warten mit der Veröffentlichung des Interessenbekundungsverfahrens. Das wird sich noch über Monate hinziehen. In der Zeit hat die Stadt Wildau jetzt Chance, diese Machbarkeitsstudie in eine wirkliche Machbarkeitsstudie umzuwandeln, inklusive Sanierungsplan auch durchzuführen. Wir müssen auch drüber reden. Für den Standort müsste auch ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Auch das braucht seine Zeit. Und dann mal einen verlässlichen Fahrplan inklusive der Kosten hat und der Finanzierung. Das brauchen wir dann schon, bevor wir dann die Entscheidung treffen, im Ergebnis unseres zweistufigen Verfahrens als Landkreis, wo nun welche Schule oder werden zwei Schulen errichtet an unterschiedlichen Standorten. Das ist sozusagen noch offen. Aber nochmals, wir können als Landkreis jetzt nicht mehr länger warten, weil, wie gesagt, ständig die Prügel aus dem Kreise der Mitglieder des Ausschusses wollen sie auch nicht haben. Und noch ist die Chance gegeben, zweigleisig vernünftig zu fahren. Wenn man sozusagen das jetzt in die Puschen kommt, auch von der Stadt Wildau, wenn ich das so mal sagen darf. Und der Bürgermeister ist ja schon in die Puschen gekommen, sonst hätten wir ja heute nicht die Veranstaltung.
Vielen Dank, Herr Sommerfeld, dann Herr Kerber.
Ja, hallo, guten Abend in die Runde. Vielleicht noch mal kurz in den Spiegel geguckt, in den Rückspiegel. Wir hatten ja damals schon gesagt, dass wir das Gymnasium sehr begrüßen, aber nicht unbedingt unter den Planungsumständen und wie wir uns das eigentlich vorgestellt hätten, wurde, glaube ich, wenig berücksichtigt und es wurde dann so aufgemacht, dass wir jetzt hier sitzen und irgendwie uns gegenüber ziemlich vielen Risiken sehen, die unbeantwortet sind und wir müssen, Stand heute bis Ende des Monats eigentlich eine Entscheidung treffen für die Stadt Wildau und auch irgendwo natürlich für den Landkreis. Und ich habe zwei Fragen. Die erste Frage wäre einmal, den Eltern wurde ja mehr oder weniger schon von Anfang an suggeriert, dass wir ein Gymnasium bauen. Wer es bis heute nicht verstanden hat, wir bauen ja in der Hinsicht kein Gymnasium im klassischen Sinne, sondern wir bauen hier eine Sonderform von der Schule. Und das ist vielleicht, kann gut sein für den Standort, wenn sie dann richtig verwaltet ist. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Der Träger wäre nicht der Landkreis, der Träger wäre die Stadt Wildau. Ein erheblicher Punkt, der mir seit Anfang an wirklich sehr nahe geht und der nie für mich richtig sauber rausgearbeitet worden ist, was in Verwaltungsaufwendungen auf die Stadt zukommen, wenn so eine Sonderform durch die Stadt verwaltet werden muss. Und da hätte ich die erste Frage an das Schulamt, ob Sie das bewerten können, was denn so eine ja nicht Standardform von einem Gymnasium an Verwaltungsaufwand verursacht für so eine Stadt. Weil ich habe leider gar keine Ahnung, ob das sowas ist, was nebenbei läuft. Ich weiß nur, dass die Stadt sehr viel beschäftigt ist. Die Mitarbeiter sind auf jeden Fall ausgelastet, das wissen wir, denke ich, alle. Und für mich wäre es super wichtig zu verstehen, würde die Stadt eigentlich zusätzlich für Aufwand haben, neben den ganzen Kosten. Weil die Kosten sind eine Sache, aber das, was dann noch darauf zukommt, und jetzt möchte ich meinen letzten Punkt machen für diese Frage, weil natürlich ist es total schön, wenn die Wildauer Kinder hier auch an ein Gymnasium können, in Wildau und ihr Gymnasium hier abschließen können. Wenn dieses Gymnasium aber nicht läuft oder diese Sonderform, weil, keine Ahnung, die Verwaltung einfach nicht stimmt, weil es Beschwerden gibt, würde ich persönlich, wenn ich meine Kinder hier habe, immer nach links und rechts gucken und lieber an, ja sag ich mal, gute Gymnasium in Eichwalde oder in den anliegenden Kommunen die hinschicken. Nicht nur hierher, weil wir ein Gymnasium haben. Da würde ich das gerne als erste Frage stellen. Und als zweite Frage noch hinten dran. Es gibt ja quasi jetzt in diesem, also für mich ist noch nicht ganz klar, die Schulplätze 28, 29 auch fürs Gymnasium, ist das richtig? Okay, das Gymnasium kann, okay, genau, dann ist das schon beantwortet, aber für die erste Frage würde ich gerne nochmal fragen. Ja.
Okay, also wenn Sie die Schule betreiben wollen, dann brauchen Sie natürlich erstmal die Kosten für die bauliche Investition, das ist klar. Wenn es dann eingerichtet ist und da ist, so haben wir ja dafür schon ausgeführt, entstehen da im Schulbetrieb nicht mehr allzu viele Kosten. Das ist die Schulsekretärin oder ein, zwei Hausmeister, kommt drauf an, wie viel sie dann, sag ich mal, beschäftigen. Ja, weil das andere übernimmt ja das staatliche Schulamt, das Lehrerpersonal zum Beispiel, Jugendschulsozialarbeiter teilweise ja noch, wir als Landkreis, wie auch immer. Also das wird dann nicht so teuer in der Unterhaltung. Jetzt mal sehr ins Unreine gesprochen, also ist jetzt verglichen mit den Baukosten dann eher überschaubar.
Vielen Dank, Herr Kerber.
Nur noch mal eine Verständnisfrage. Der Aufwand für den roten Boden ist ja nicht nur die Alterung, sondern auch der erhöhte Gründungsaufwand, weil ich glaube, der gründungsfähige Boden dort sehr viel tiefer liegt, ist in den 45 Millionen, weil Sie sagten, eine Million hat man zurückgeschlossen, aber was ist mit dem erhöhten Gründungsaufwand? Ist der auch schon erfasst oder abgeschätzt oder ist das jetzt mal standardmäßig gerechnet?
Ist das eine Frage, die nachher auch bei der Machbarkeitsstudie?
Könnte nachher auch der Planer beantworten. Müssen wir,
genau, können wir nachher vielleicht im Zuge der Machbarkeitsstudienvorstellung damit hören. Gibt es, Herr Seliger.
Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank nochmal für den Vortrag. Ich habe eine Frage zur Interimslösung. Wir haben ja gesehen, dass nicht nur also finanziell natürlich Risiken sind, auch beim zeitlichen Ablauf mit den Ausschreibungen und dem Zeitraster, was eingehalten werden muss. Eine Interimslösung in der jetzigen Grundschule ist ja nicht möglich. Wie würde denn eine Interimslösung aussehen, wenn es zum Bauverzug käme, zum Beispiel durch die Kontamination des Bodens, wo man doch länger und mehr Zeit braucht als ursprünglich geplant? Gibt es da einen Plan B für die Interimslösung?
Frau Zettwitt?
Also wir haben, wenn wir als Landkreis, ich sage jetzt die vierzügige oder eine sechszügige Schule in der Planungsregion bauen würden oder bauen werden, haben wir eine Interimslösung. Die findet aber nicht am Standort in Wildau voraussichtlich statt. Ja, wenn ich das so sagen darf. Ja.
Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen zu dem Teil Landkreis? Ansonsten nehme ich an, bleiben Sie noch einen Moment. Also falls noch Fragen entstehen, jetzt nach der Machbarkeitsstudienvorstellung, könnten wir die Fragen ja sicherlich auch weiter an Sie richten. Wenn es da jetzt nicht direkt noch was gibt, würde ich das Planungsbüro bitten, uns die Machbarkeitsstudie nochmal zu erläutern. Und dann können wir quasi ja final in die Diskussion einsteigen. Ja, hallo. Wie es für Sie gut ist, genau, wir müssen bloß gucken, dass wir es irgendwie mit dem Mikro dann trotzdem hinkriegen. Sonst haben wir es nachher in der Aufzeichnung nicht.
Okay. Achso, hier. Okay. Gut, ich versuche mich kurz zu fassen. Ich möchte aber erstmal anfangen zu merken, das ist keine fertige Machbarkeitsstudie. Das ist ein Arbeitsstand, den wir hier vorstellen und den wir dann gerne diskutieren können. Das ist das erste Bild. So. Ja, trotzdem ist es nicht fertig. Wenn wir nochmal auf den möglichen Zeitplan gucken, wenn der Bedarf schon für eigentlich 2028 besteht, dann könnten wir das also rein zeitlich vom Bau her nicht darstellen. Also wenn wir sagen, wir bauen einen Modulbau und das scheint mir hier angesagt zu sein, dann könnte man zum Schuljahr 29/30 dort ein Schulgebäude stehen haben. Wenn man traditionellen Massivbau baut, frühestens Ende 2030 aus heutiger Sicht. Vorher ist das nicht möglich. Also für einen Modulbau von Beauftragung bis Einzug braucht man ungefähr ein Jahr. Naja, für einen traditionellen massiven Bau noch anderthalb Jahre länger. Das nächste Bild bitte. So, jetzt sind wir ja schon geübt in Modulbau, unser Hortersatzgebäude. Von außen sieht es noch aus wie ein Container. Innen hat es eine Qualität eines ordentlichen Modulbaus. Das ist also hier ja quasi die Container-Deluxe-Version. Das nächste Bild. So, dann gibt es also Anbieter, die also einen Schulbaukasten haben, sogenannten, der heißt oft dann wirklich so, die bieten an für solche Schulmodulbauten 44 Module, die man frei gruppieren kann, basierend auf einem Raumzellenraster von 3 Meter Breite für Treppenhäuser oder irgendwelche Passstücke von 3,60 Meter. Und dann kann man Räume bauen, die sind 6 Meter tief oder die sind auch 7,20 Meter tief. Mal so einen Baukasten haben wir mal zugrunde gelegt und haben dort möglichen Grundriss entworfen. Das nächste Bild bitte. So sieht dann also ein ordentlicher Modulbau aus, auch wenn der Container ja auch ein Modulbau ist, aber das ist so ein Begriff. Das ist ein richtiger ordentlicher Modulbau, den man also nicht unbedingt ansieht, dass es jetzt also ein vorgefertigtes Haus ist. Grundsätzlich geht sowas immer nur 3 Geschosse hoch, aber mehr brauchen wir auch nicht. Also wenn wir dann höher als 3 Geschosse bauen wollen, dann wird es also gerade mit dem Brandschutz schwierig. Dann, das, wie gesagt, müssen wir glücklicherweise auch nicht machen. Nächste Bild bitte. So, das wäre also hier ein möglicher Vorschlag. Dort oben sehen wir unser historisches Schulgebäude und diesen ungefähr 45 Grad Winkel stehenden Anbau da aus dem Ende der 90er Jahre. Und jetzt könnte man auf diesem Baufeld, was uns ja quasi vorgegeben wurde, könnte man jetzt quasi Bauabschnitte von Norden nach Süden aneinander addieren, so wie der Bedarf ist und so wie die Schule aufwächst. Das Ganze orientiert sich so ein bisschen an dieser Struktur der Schwarzkopfsiedlung, sodass also dort Blickbeziehungen und auch diese Größe dieser Gebäude irgendwo sich dem Bestand so ein bisschen anpassen. Von der Farbigkeit her und ein bisschen angedeuteten geneigten Dach, womit man gleichzeitig die Technik auf dem Dach ein bisschen verstecken könnte. Es wäre dann also der Vorschlag und das Ganze öffnet sich dann so ein bisschen zu den Damewiesen hier unten. Also dort wäre dann Bauabschnitt 1, 2 und 3 und hier unten am Marktplatz, auch vom Marktplatz zugänglich, eine Sporthalle. Dazwischen hätte man 2 Schulhöfe. Und dort hinten sehen wir dann gleich noch mal so einen kleinen Platz zum alten Schulgebäude hin. Das nächste Bild. Hier haben wir noch mal die Übersicht. Hier gibt es in dieser Kleingartenanlage einen vorhandenen Sport- und Spielplatz. Hier ist unsere Bestandsschule und dann haben wir hier 1, 2, 3 Bauabschnitte. Die Sporthalle ist gedanklich bei uns immer beim ersten Bauabschnitt dabei. Und hier drüben in diesem Garagengelände könnte man Pkw-Stellplätze anordnen für die Mitarbeiter. Wir würden also nicht vorschlagen, hier irgendwo den Parkplatz zu erweitern, sondern würden dort hinten das vorschlagen. Nächste Bild. Hier nochmal ein bisschen näher rangezoomt. Hier hätte man also den ersten Bauabschnitt, die Erweiterung zur Gesamtschule für ungefähr 225 Schüler. Und hier nochmal in zwei Baukörpern diese gymnasiale Oberstufe. Wenn man das so trennen will, ich glaube, ich sehe dann eher so eine Mischung. Nächste Bild. So, hier die grundsätzliche Idee. Das ist also immer ein Modul, 3 Meter breit, 7,20 Meter tief, hat ungefähr eine Nettofläche von 20 Quadratmetern. Dadurch kann man also relativ einfach durchzählen, wie viel Flächen man hier zur Verfügung hat. Hier kommt man auf kurzem Weg erstmal rüber von dem vorhandenen Schulgebäude ins Foyer. Hier könnte also die Direktion und die Lehrerschaft sein, dort Aula und Mensa. Und dann ist der Vorschlag, dass man dann relativ flexibel dort Flächen anbietet. Grün ist Fachräume, gelb ist allgemeiner Unterricht. Und eigentlich sind immer nur diese Bereiche, die sind fest, WC, Garderobe, Haustechnik, Aufzug, Treppenhäuser und alles andere kann man flexibel bespielen. Wenn man in die Unterlagen des MBJS guckt, Flächenempfehlungen für eine Sek. 2 und eine gymnasiale Oberstufe, dann kommt man mit dem Bedarf ungefähr hier so in der Mitte an dieses Gebäudes, ja, für diese Züge, die wir hier andenken. Nächste Bild. So, hier sehen wir nochmal die Obergeschosse. Im Prinzip alles, was grün und gelb ist, kann frei bespielt werden. Das nächste Bild. Das hat Ihre wunderbare Hortleiterin Frau Lindner zugearbeitet. Großartig. Sowas wünsche ich mir immer von einem Nutzer. Sie hat von mir sowas Ähnliches bekommen, wie ich Ihnen gerade gezeigt habe. Und dann hat sie einfach die Listen vom MBJS auseinandergeschnitten und hat hier so eine Collage gemacht, hat mir das Handyfoto rübergeschickt. Ganz wunderbar. Ja, so würde ich mir das hier von der Schulleitung auch wünschen, wenn man dann in die Planungsphase kommt. So, hier nochmal die Dreigeschossigkeit des Modulbaus. Kommt man mit einer Traufhöhe von ungefähr 11,70 Meter raus. Die Geschosshöhen sind 3,95 Meter ungefähr, je nach System. Und hier eine Dreifeldhalle, eine Sporthalle muss immer 7 Meter im Lichten sein. Und dann kommt eine Konstruktion, sodass man also hier auch so das angedeutete Dach sieht, um so ein bisschen diesen Ensemble dort Genüge zu tun mit den geneigten Dächern. Nächstes Bild. So, die ganze städtebauliche Ableitung habe ich mir hier gespart, weil die in der Vorgängerstudie also erschöpfend abgearbeitet wurde. So, und der Text, der hier noch kommt, den lese ich Ihnen jetzt nicht vor. Ja. So, da haben wir nochmal das Bild so von Südosten auf das Baufeld. So, erstmal bis hierhin.
Vielen Dank. Dann hatten wir eine Frage mitgenommen von Herrn Wilde. Können Sie die nochmal ganz kurz, Herr Wilde, nochmal formulieren, bitte? Bitte?
Ja, das war die Frage nach den Gesamtkosten, die hier entstehen. Wir haben ja, wie gesagt, über 16 Millionen vom Landkreis hier geredet. Was hat die Stadt Wildau hier aufzubringen?
Ja, also wenn Sie das Gesamtprojekt betrachten, habe ich der erste Bauabschnitt ist praktisch dieses winkelige Gebäude. Das sind ungefähr 19 Millionen, aber inklusive Nebenkosten, Mehrwertsteuer, Altlastensanierung, 19. Und der erste Bauabschnitt, dieser Winkel. Und dann die anderen beiden jeweils 7 bis 8 und die Sporthalle ungefähr 9, sodass man insgesamt auf ungefähr 43 Millionen kommt. Aber inklusive, wie gesagt, Mehrwertsteuer, Nebenkosten, Herrichten des Grundstücks und so weiter. Das Ganze gerechnet über Vergleichswerte, Baukosten, Informationszentrum, Flächen, Kennwerte.
Herr Karwinkel.
Ach ja, Herr Kerber hatte auch noch irgendeine Frage, die wir mitnehmen wollten.
Nur vorhin die Frage, vielleicht haben Sie auch Gründungsaufwand und Altlasten auch schon
mit die berücksichtigt? Die Altlasten sind mit drin und Gründung auch, ja klar, komplett.
Also Sie wissen auch, dass, wie der Boden dort aussieht, dass Sie eventuell mehr Aufwendungen haben für Gründung oder haben Sie ja so Standardwerte angesetzt? Naja,
wir sind ja nicht in der Planung. Also ich bin jetzt über Vergleichskosten Mittelwert gegangen. So, also dass da möglicherweise irgendein erhöhter Gründungsaufwand ist. Aber wir haben keinen Keller, wir haben Module, die sind nicht besonders schwer. Also ich sehe da jetzt kein Problem. Die stehen in der Regel auf einem Streifenfundament. Und klar, man muss sicherlich auffüllen. Ne? Das ist ja ein relativ abgesenktes Gelände teilweise. Ne? Das ist klar. Aber die ganze Gründung mit Streifenfundamenten und so weiter ist mindestens einen Meter dick. Insofern plus. Und dann kommen die Module. Also da ist man dann wahrscheinlich schon so ziemlich auf dem Niveau, das man da vorfindet. Ja, das muss dann die Planung zeigen. Also ich kenne ja noch kein Baugrundgutachten oder sowas.
Dann jetzt Herr Kawinkel.
Danke auch erstmal für die Ausführungen. Also wir nehmen jetzt mal an, dass wenn nur ein Bauabschnitt, der erste beispielsweise, realisiert werden soll, wird die ganze Fläche saniert, nehme ich an. Ja.
Das wäre eine Entscheidung der Stadt. Ich würde es ja sinnvoll finden. Ja.
Okay. Sehe ich auch so. Dann die nächste Frage. Wenn man das in der Kombi mit der Sporthalle machen würde, was würde mit der restlichen Fläche erstmal passieren? Wenn man die dann nicht benutzt, bleibt sie dann einfach frei?
Dann ist
oder?
Dann frei.
Einfach
das
frei,
ist dann
okay.
Freie Fläche. Genau. Ich habe also die Zahlen sind auch immer für jeden einzelnen Abschnitt extra gerechnet. Also immer mit Planungskosten. Ja, also dass man das wirklich als Baustein hinstellen kann. Also da ist nicht, ist damit drin, sondern immer einzeln gerechnet. Ja.
Aber wäre natürlich vom Mehr auf, also wir nehmen mal an, wenn man dann diesen Bauabschnitt 1 finalisieren würde, bräuchte man ja zwangsläufig auch die Sporthalle für die fallenden Plätze. Also reden wir, wenn wir den ersten Bauabschnitt sprechen, nicht von 19 Millionen insgesamt, sondern von 28, weil die Sporthalle ja damit draufgerechnet werden muss.
Wenn der Bedarf da ist und die Entscheidung so ist, dann ja.
Okay. Dann mit einer komplett sanierten Fläche, wenn man falls man die anderen Bauabschnitte noch realisieren mag. Okay, danke.
Herr Wilde, Herr Kerber, Herr Professor Dr. Dombari.
Gehen wir einfach mal 20 Jahre in die Zukunft und sagen, möglicherweise nimmt die Schülerzahl ab, lassen sich die verschiedenen Module, Bauabschnitte so errichten, dass ich dann, ich sag mal, drei Bauabschnitte habe, die ich auch als zwei, drei Komplexe einzeln betreiben kann. Das würde ja voraussetzen, für jedes Gebäude, für jeden Bereich ein extra, ich sage jetzt mal, Wasserzähler, Stromzähler, Verbrauchszähler, was auch immer, inklusive Abwasser, dass ich möglicherweise in einer Reihe von Jahren sage, ich brauche noch bloß die Hälfte der Schulplätze und die andere Hälfte kann ich wirtschaftlich selbstständig ja, vermieten, verpachten.
Das könnte ich ja dann nachrüsten. Also das würde ich jetzt nicht machen von vornherein, aber da es ja dann höchstwahrscheinlich eine Umnutzung gibt, müssen Sie ja sowieso eingreifen und müssen Veränderungen vornehmen. Und dann könnte man ja das einzelne Gebäude auch dann extra anschließen oder extra abrechnen. Sicherlich kein Ding. Und da die Gebäude ja auch, sag ich mal, tatsächlich auch nur durch Brücken verbunden sind, könnte man die ja sogar wirklich trennen, zuschließen und sagen, oh, Abschnitt 3 ist jetzt keine Schule mehr, ist jetzt was anderes. Das Einzige, was passieren könnte, ist, im Moment baut bei meinem Konzept, können wir nochmal zurück zu einem Grundriss, bitte? Eigentlich relativ egal welcher. Ja, hier. Im Moment baut es darauf auf, dass die Rettungswege von dem zweiten und von dem dritten jeweils zurück, also der zweite Rettungsweg in den benachbarten Bauabschnitt führt. Das heißt also, wenn Sie jetzt ein Gebäude für sich betreiben wollen, dann müssten Sie zum Beispiel da oben noch ein zweites Treppenhaus anbauen, kann man aber draußen hinstellen. Ja, also, aber so ist es jetzt das Konzept, damit man nicht so viele Treppenhäuser hat. Ja.
Vielen Dank. Herr Kerber, dann Herr Professor Dombari, dann Herr Sommerfeld.
Ja, wir haben ja gehört, dass wir zeitlich sehr unter Druck stehen. Jetzt liegt das Ganze ja im Denkmalbereich. Ja, und auf der einen Seite ist die Modulbauweise vielleicht gut, sie geht schnell, sie ist praktisch, sie ist auch günstiger. Auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, dass Denkmalschutz damit doch große Probleme hat, erheblichen Redebedarf hat. Das wird ja auch Zeit in Anspruch nehmen. Die Frage, die wir uns auch stellen müssen, wollen wir in der Schwarzkopfsiedlung jetzt eine möglichst einfache Bebauung haben? Das ist ja endgültig. Da ist der Raum bebaut. Also wie sind Ihre Erfahrungen? Wird der Denkmalschutz an der Stelle einfach abnicken und das so unterstützen? Oder wie sind Ihre Erfahrungswerte? Ich denke, das wird ein längerer Abstimmungsprozess werden, der sich im Zweifel auch ein Jahr mal hinziehen kann. Wie sehen Sie das?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Da würde ich mal Richtung Herr Kolb gucken, wie er da die Sache einschätzt. Er kennt den Denkmalpfleger, ich kenne ihn noch nicht.
Also ich habe die Denkmalpflege des Landkreises, der ja auch hier anwesend ist, als sehr kooperativ kennengelernt. Und ich gehe mal schwer davon aus, dass bei entsprechenden Rücksichtnahmen auf die gegebenen Strukturen der vorhandenen denkmalsgeschützten Siedlung hier auch durchaus Zustimmung erreichbar ist. Ich weiß nicht, Frau Zettwitz, ob ich da jetzt zu optimistisch das sehe.
Ich wollte noch eins ergänzen, Entschuldigung, die Modulbauweise ist nicht preiswerter als ein traditioneller Bau. Das ist ungefähr gleich.
Mal gucken, ja. Also nein, wie Herr Kolb schon ausführte, also bei öffentlichen Bauten ist die Denkmalschutzbehörde, sofern sie, sage ich mal, allein für den Kreis entscheiden kann, manchmal funkt ja das Land ja nochmal rein, gerade beim Bereich Denkmalschutz, doch sehr im Sinne des Bauherrn unterwegs, um es mal so auszudrücken.
Okay.
Mhm.
Okay, Herr Professor Dr. Nwari, dann Herr Karwinkel.
Ja, auch nochmal von mir. Schönen guten Abend in die Runde. Frau Zettwitz, vielen herzlichen Dank für den sachlichen Vortrag. Jetzt haben wir ein bisschen die Augen eröffnet über die Situation. Auch für Ihren Vortrag danke ich Ihnen herzlich. Ja, wie Sie wissen, ich war eine halbe Ewigkeit Präsident der Hochschule in Wildau und wir haben in dieser Zeit nur gebaut. Nur gebaut. Und ich kann Ihnen sagen, kein einziges Bauwerk hatte mit den Kosten in der Punktlandung gehabt. Im Endstadium bei der Übergabe landeten wir bei 20-30% mehr. Und das ist bei der Situation, die wir haben, mit zurzeit Energiepreise, Baumaterialpreise. Wir wissen gar nicht, die Summe, die Sie genannt haben, ist ja schon sehr groß. Aber wir können gar nicht abschätzen, wo wir landen würden. Dankeschön.
Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Ach so, Entschuldigung, Herr Karwinkel. Dann ist
also Herr Wohlplus, mich kann man ja wirklich nicht übersehen. Herr Kerber hat mich noch eine Nachfrage gebracht. Wenn ich an die Schwarzkopfsiedlung denke, denke ich an Beständigkeit. Wenn jetzt wir eine Modulbauweise haben, geht die natürlich schneller zu errichten. Wie lange ist denn aber solche Modulbauweisen eigentlich üblich, dass die stehen können? Was sind denn so die Halbwertszeiten von diesen?
Bei guter Pflege unbegrenzt, sage ich jetzt mal. Da ist die Tragkonstruktion aus Holz oder aus Stahl.
Okay.
Die ganzen Wolkenkratzer in New York sind aus Stahl gebaut. Die stehen seit 100 Jahren oder noch länger, wenn es geht. Nicht alle, aber viele. Also das ist kein Problem. Wenn Sie das Gebäude pflegen, dann steht das auch sehr lange.
Na gut, danke. Ich wollte nicht, dass es in 10 Jahren heißt, ja Mist, wir müssen es wieder.
Nein, um Gottes Willen, nein, nein, nein.
Nein, nein. Danke.
Modul ist ja letztendlich, geht es ja auch nur darum, dass man schneller ist und dass man die Teile im Werk vorfertigen kann und hintragen und relativ schnell aufstellt. Das Zeug hat eine höhere Qualität als das, was Sie draußen von Hand bauen. Weil es in der Werkstatt gefertigt wird, also in der Halle und nicht draußen.
Vielen Dank. Herr Seliger, dann Herr Kröning.
Ja, danke. Das war auch meine Frage, was die Haltbarkeit der Baumaterialien betrifft. Die ist damit beantwortet. Also New York, ne? Skyline sozusagen demnächst.
Ja, aber das ist liegend gedacht jetzt hier.
Ja, ja. Das heißt sozusagen, der einzige Grund für diese Modulbauweise war eigentlich gewesen, die Schnelligkeit, das zu errichten. Kein anderer Grund.
Genau, keine Ahnung.
Also von der Wertigkeit, vom Gefühl würde man sagen, Ziegelbauweise passt besser zur Schwarzkopfsiedlung, aber das war jetzt nicht entscheidend. Es ging um die Schnelligkeit.
Richtig. Sie können sich ja auch dafür entscheiden, ein traditionelles Haus zu bauen. Dann dauert es bloß mindestens 1,5 Jahre länger.
Okay. Ich habe aber noch eine Frage, und zwar, Sie haben gesagt, es ist keine richtige Machbarkeitsstudie. Sie haben ein bisschen anklingen lassen, was Ihnen noch fehlt. Was
sind denn Nein, ich habe gesagt, wir sind noch nicht fertig.
Ah, okay. Wie kann man sich denn die Machbarkeitsstudie denn vorstellen? Wie viel Zeit brauchen Sie noch und was wären noch Aspekte, die mit einfließen werden?
Das wäre jetzt sicherlich die Diskussion hier im Anschluss. Was muss da jetzt noch rein?
Alles klar.
So, ne? Und das würden wir dann machen.
Okay. Unser Auftrag, ja. Danke.
Ja.
Herr Gröning.
Frau Zettwitz sagt vorhin auch noch, dass der Landkreis eine tragfähige Finanzierung sozusagen mit in dem Gesamtkonzept hätte. Können Sie kurz schildern, was für Sie eine tragfähige Finanzierung ist halt? Also guckt sich der Landkreis ist ja sowieso letztendlich die Behörde, die sich hier die Finanzierung, die Finanzen der Kommune anschaut. Sie wissen, dass wir gerade eine Grundschule bauen und noch andere Sachen vor der Brust haben. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei allem Wunsch, den wir hier haben, mit Schule und Schule und Schule, ich finde das echt toll, sollen wir alle. Aber wir haben auch noch andere Dinge, die wir hier bauen müssen. Wir haben noch Straßen, die nicht in Ordnung sind. Wir haben Gehwege, die nicht in Ordnung sind. Ich glaube, dass wir uns auf Jahre dann auf Schulbau hier verstetigen, aber irgendwann halt nicht mehr über die Bürgersteige und Straßen laufen und fahren können. Guckt da der Landkreis auch mal hin? Wie ist denn eigentlich die Infrastruktur der Stadt? Wie sieht die aus? Oder gucken Sie halt deswegen tragfähige Finanzierung? Also das würde mich jetzt einfach mal so interessieren, weil Wünsche haben wir alle.
Wer möchte? Herr Klein.
Also am Ende geht es tatsächlich darum, dass wir sozusagen sagen, wir können maximal 16 Millionen beisteuern und dass quasi eine Lösung gefunden wird, dass Sie dann nicht zwei Jahre später sagen, okay, jetzt haben wir mehr Kosten und jetzt wollen wir gerne noch mehr Geld haben. Also das heißt, also die tragfähige Lösung müssen wir natürlich dann gemeinsam miteinander entwickeln. Also Sie müssen sagen, was brauchen Sie? Wir sagen, wir können aber nur das liefern und dann muss es dann auch so sein. Das heißt, wir können dann nicht noch mehrere Jahre darüber jetzt noch Zuwendungen an die Stadt Bildau geben.
Das auch noch mal zu ergänzen, das ist der eine Aspekt, weil viel weiter sind wir ja noch nicht, was Herr Klein ja vorhin gesagt hatte, falls eine Förderung über unsere Schulbaurichtlinie in Frage käme, wissen Sie ja auch, manche Gemeinden haben das, nehmen das ja in Anspruch von uns als Kreis, dass wir natürlich dann die ermittelten Kosten sehr genau prüfen, nach allen Bauvorschriften und Kostenermittlungsvorschriften, bevor dann in einem Förderungs-Go von den Mitgliedern des Kreistages ausgesprochen wird oder nicht, aufgrund der Empfehlung der Verwaltung. Also das kommt dann auch noch mit dazu. Ansonsten bleibt es natürlich Ihnen als die politisch-strategische Entscheidung überlassen, wo Sie Ihre Investitionsschwerpunkte setzen als Stadt Bildau. Weit regieren wir natürlich, wenn nicht, Sie stehen ja nicht unter Zwangsverwaltung finanzieller Art, so weit regieren wir natürlich nicht rein als Landkreis.
Herr Wilde, dann Herr Kerber.
Das war ja schon Bestandteil meiner ersten Frage, nicht nur nach der Höhe des Deltas, sondern mit der schönen Abschlussfrage, wo kriegen wir das Geld her, was da zwischen den 16 und mittlerweile oder momentan 43 Millionen fehlt. Und bei allem Respekt, Planungsprozesse haben wir auch bei der Grundschule durchgemacht, da haben wir auch nicht mit 40 Millionen geplant, die wir jetzt im Fokus haben, sondern haben, wie ist das noch, einer, wo wir angefangen haben? Bei gut der Hälfte? Bei 16 ungefähr, ja, danke.
Passt ja.
In so eine Frage, wo nehmen wir das Geld her? Aber das können wir jetzt nicht mit dem Landkreis klären, mit den Planern, das müssen wir im eigenen Haus hier beantworten.
Herr Kammer.
Ja, Sie hatten ja gesagt, dass Sie zur Bauinvestition 16 Millionen Euro zugeben würden. Was ist denn mit den laufenden Kosten, die dann später entstehen? Da werden Sie entsprechend der Schülerzahl, die jetzt nicht aus Bildau kommen, auch pro Schüler etwas zahlen. Ein Betrag, der feststeht, also der amtlich, ich sag mal, ermittelt wird, oder hängt der auch ab von den Kosten, die wir haben? Also kurz oben, wird die Schule deutlich teurer? Bleiben Sie trotzdem bei dem, weiß ich nicht, wie man den Schüleranteil errechnet, bei diesen Zahlen, oder fließen auch höhere Kosten möglicherweise in Ihre monatlichen Zuwendungen mit ein?
Herr Klein.
Das ist im Prinzip nochmal die ähnliche Diskussion wie beim letzten. Am Ende ermittelt die oder der Schulträger, das wären Sie als Stadt, entsprechende Schulkosten. Also das sind die laufenden Kosten, die entstehen. Das sind Personal- und Sachkosten, völlig klar. Also ich sage mal so Reinigung, Unterhaltung, Bauunterhaltungskosten, die Abschreibungskosten können der Gebäude und der beweglichen Anlagegüter können ebenfalls mit reingerechnet werden und natürlich die Personalkosten für die Sekretärin und den Hausmeister, also für das sonstige schulische Personal. Und daraus wird dann je Schulkostenbeitrag ermittelt. Den stellen Sie für die Schüler, die nicht aus Ihrer Kommune kommen, dem Landkreis in Rechnung. Und wir holen uns das Geld von den anderen Kommunen wieder, die ihre Kinder in ihre Schule schicken. Also sie bleiben, wenn man es so einfach sagen kann, nur auf den Kosten sitzen für ihre eigenen Kinder.
Aber auch wenn die Kosten jetzt steigen würden, auch erheblich im Zweifel, sie würden dann auch einen höheren Teil tragen, je nachdem, was die Stadt errechnet.
Die Schulkostenbeitragsrechnung an den tatsächlichen Kosten, die werden dann immer nach dem entsprechenden Jahresabschluss dann errechnet.
Dann geht es um die Zinsen auch und die Kredite, die dann zu bezahlen sind und so weiter.
Nein.
Also nur Abschreibung, Zinsen also
genau,
auch nicht.
Genau, Finanzierungskosten werden nicht über den Schulkostenbeitrag.
Okay, also die bleiben dann doch bei der Stadt allein. Okay.
Frau Krebs.
Das ist jetzt nicht eine Frage. Ich verstehe die Rechnung vom Landkreis, dass sie sagt, sie gibt eine gewisse Summe aus für eine sechszügige Schule. Wir brauchen eine vierzügige, den Rest bekommt Wildau. Und friert den Betrag ein. Das sind die 16 Millionen, die sind jetzt eingefroren. Und die Kosten, die Risiken der Kosten bleiben bei uns, bleiben bei der Stadt Wildau. Das sind die Kosten, die sich möglicherweise im Laufe der Zeit erhöhen könnten. Die würden Sie in der Schule, in der vierzügigen Gesamtoberschule bezahlen, weil Sie ja da der Träger sind und auch der Finanzier. Wenn sich da die Baukosten erhöhen, würden Sie dort die Kosten auch, die Erhöhung natürlich bezahlen müssen. Wildau bleibt bei den 16 Millionen. Da ist keine Erhöhung eingespeist oder in Ihrem Denken bisher geäußert. Hört sich auch so an, als ob Sie nicht bereit wären, da sich mit finanziell zu beteiligen, sollten sich Baukosten erhöhen. Das finde ich jetzt auch im Vergleich dann zu anderen Schulen nicht ganz fair. Vor allem vor dem Hintergrund auch, dass ja eigentlich eine weiterführende Schule ganz eigentlich originäre Aufgabe des Landkreises ist, Wildau bricht schon an, in großer Weise die Schule zu bauen und hat, wenn die Schule da wäre, auch einen besonderen Standort, denke ich, in Verbindung zur Hochschule. Also es wäre auch ein besonderer Schulstandort, der hier gebaut werden würde. Also ich finde, Wildau ist in einer großen, wenn sie denn die Schule bauen würde, in einer großen Verantwortung, bietet dem Landkreis eine große Möglichkeit für einen tollen Schulstandort. Ich finde tatsächlich diese eingefrorenen 60 Millionen im Vergleich zum Risiko, das wir eingehen, zumindest habe ich es so verstanden, nochmal überdenkenswert.
Frau Zettwitz?
Ja, also wir können ja jetzt nur über die Kosten reden, die uns bekannt sind. Sowohl also die Planungen, die wir haben jetzt für den Haushalt, unsere Schulplanungen, als auch jetzt und das über das Delta. Und das macht momentan halt wirklich nur diese 16 Millionen Euro aus. Und der Kreis wird zukünftig vor der Haushaltssituation sehr streng darauf achten müssen, auch bei den Schulinvestitionen, nicht immer nur noch, sage ich mal, aus dem vollen Finanzsortiment schöpfen können. Ich muss es so deutlich sagen. Wir gucken ganz genau hin, wie wir auch im Preisniveau bleiben können. Ist leider so. Wie bitte? Und das hat natürlich auch, sage ich mal, wie gesagt, nehmen Sie es doch als Zusage, diese 16 Millionen sind im Grunde jetzt nach unserer Haushaltsplanung so zur Verfügung. Letztendlich müssen so und so der Kreistag darüber befinden. Das entscheidet nicht die Verwaltung, das ist jetzt der aktuelle Stand. Aber Sie müssen aber uns auch bedenken, wir können jetzt hier, sage ich mal, auch die Kosten nicht ins Unermessliche wachsen lassen. Deswegen haben wir ja auch gesagt, wir können erstmal gegenwärtig über hinausgehende Kosten Ihnen eine Zusage geben. Geht nicht. Wo soll ich denn das Geld herkommen? Es ist alles öffentliches Geld. Wir müssen es uns dann wieder über die Kreisumlage zurückholen aus ärmeren Gemeinden, die nicht, sage ich mal, von diesem Bevölkerungsaufwuchs, sage ich mal, ihre Steuereinnahmen, wie auch immer, entwickeln können. Warum auch immer. Ich will jetzt nicht die Gemeinden untereinander ausstechen. Aber wir leben im Spannungsfeld zwischen sehr armen Gemeinden in einem wirklich strukturschwachen Osten und Süden des Landkreises und Gemeinden, die Berlin näher sind, denen es finanziell besser geht. Und da eine Balance und einen Ausgleich zu finden, das
weiß ja der Herr Bürgermeister ja auch, wie schwer es auch ist, die Fehlfinanzierung für uns als Landkreis über Teile der Kreisumlage auch zu decken. Also wir schöpfen da auch wahrscheinlich noch nicht mal alles aus. Aber ich muss es deutlich sagen, die Haushaltssituation des Landkreises ist endlich. Und wir können nicht mehr so maßlos arbeiten und leben wie in den vergangenen Jahren. Ich muss es so deutlich sagen.
Herr Gröning, dann Herr Seliger.
Wenn ich das richtig verstanden habe, wir hatten vorhin Fraktionsvorsitzende-Sitzung, da war ich heute mal als Stellvertreter da. Da wurde gesagt, der Landkreis gibt für die vierzügige Schule in Schulzendorf 32 Millionen aus und 6 Millionen, eine einfache Mathematik wurde erzählt, dann bleiben dann in Wildau. Sie kriegen also eine vierzügige Schule für 32 Millionen Euro dorthin gebaut. Also so verstehe ich das jedenfalls. Ja, ich verstehe es so. So, und uns geben sie 16 Millionen und wir sollen zweizügige bauen. Also da stimmt irgendwas nicht. Also irgendwie ist da für mich dann anders. Oder kriegen Sie das für 32 Millionen hin? Weil dann würde ich vorschlagen, dass Sie auch die zweizügige Schule in Wildau bauen. Dann haben Sie irgendwo vielleicht bessere Firmen oder andere Firmen.
Also die Zahl ist mir nicht bekannt. Die 32 Millionen.
Die 200 Millionen?
32.
Achso. Also, deswegen sitzen wir ja heute hier. Ist das öffentlich? Ja, ist öffentlich. Also vorhin war das halt, dass es hieß, 48 Millionen Euro hat der Landkreis für die, war das so? 48 hat er zur Verfügung. Einfache Mathematik, 32 Millionen für Schulzendorf. Na, Sie auch, glaube ich. Und deswegen frage ich nochmal nach, nicht, dass ich mich irgendwie verhört habe oder so. Und der Bürgermeister sagte, das ist eine ganz einfache mathematische Aufgabe. Also dann stimmt ja irgendeine Aussage nicht, wenn Sie sagen, 48 Millionen kennen Sie nicht, dann wissen Sie gut nicht mehr.
Ja, ich meine, wir können das auch weiter so den Abend verbringen. Wir haben aber nochmal deutlich gesagt, der Stadt Wildau stehen 16 Millionen als das Delta zwischen den Zweizügen zur Gymnasialstufe und Oberschule vierzügig zur Verfügung. Das entspricht nach unseren gegenwärtigen Haushaltsplanungen ungefähr 16 Millionen Euro, weil dann auch andere Standards teilweise dahinter sind. Ja? Gymnasialschulbauten ist immer ein bisschen teurer als Oberschulbauten beispielsweise. Es ist nicht so einfach vergleichbar. Und wir haben eine große Runde, die wir ja auch noch nicht wissen. Wir können ja auch erst dann sagen als Landkreis, deswegen mache ich ja auch ein bisschen Tempo, wenn das die zweistufige Interessensbekundungsverfahren durch ist und wir die Angebote haben. Erst dann wissen wir doch, wie teuer das wirklich kommt, auch für uns. Jetzt planen, wir haben jetzt halbwegs realistisch geplant, aber wir wissen auch noch nicht, wird das um 1-2% günstiger, billiger, wissen wir ja noch nicht.
Jetzt in Schulzendorf.
Zum Beispiel.
Okay, aber dann müsste man das doch damit komplett so geschätzt haben. Jetzt sagen wir mal, da wo auch immer dieser nächste Standort entsteht, wird das 10% teurer. Dann müssten Sie ja eigentlich der Stadt Wilde auch 10% mehr oder weniger zu. Ich versuche nur irgendwie eine gewisse Fairness reinzubringen, halt so. Vielleicht verstehe ich falsch, aber irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, da werden zweierlei Dinge irgendwie so mit, also zweierlei Maß gemessen halt. Also, wenn der Landkreis baut, also blicke ich nicht durch, vielleicht können Sie mir das mal erklären. Aber vielleicht kann das ja auch der Kämmerer von uns erklären oder der Bürgermeister. Also, jedenfalls waren nicht vorhin die Zahlen. Irgendwie stimmt was nicht.
Herr Klein, ja, gerne.
Also im Kern steht ja die Frage, wie kommen wir auf die 16 Millionen? Ne? Das ist eine Rechnung, die wir fiktiv angestellt haben. Was würde uns sozusagen eine sechszügige Gesamt als Landkreis kosten und was würde uns eine vierzügige Oberschule kosten? Und die beiden Summen gegenübergestellt und die Differenz ist das, was wir sozusagen als Wirtschaftlichkeitslücke sehen, was Ihnen sozusagen wir zur Verfügung stellen können. Denn wenn Sie sagen, Sie bauen die Schule nicht, dann bauen wir sie. Und da müssen wir für eine Gesamtschule die entsprechende Investitionssumme aufrufen. Und das ist genau das Thema eigentlich. Also wenn wir eine sechszügige Gesamtschule bauen würden, dann müssen wir sozusagen bis zu, ich weiß jetzt nicht genau, also ich kenne jetzt die Zahlen nicht, weil dazu müsste erstmal Kostenrechnung vorliegen. Bei überschlägigen Rechnungen ist war die Differenz 16 Millionen bislang.
Also ist jetzt richtig, vielleicht darf ich?
Ja.
Also wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, Sie bauen irgendwo auf einem freien Feld eine sechszügige Oberschule, dann bezahlen Sie dafür 48 Euro oder haben Sie jetzt angesetzt 48 und dann rechnen Sie das mathematisch runter, soweit kann ich das folgen, halt, auf diese 16 Millionen. Habe ich das richtig verstanden? Ja? Also Sie haben als Landkreis kalkuliert, grüne Wiese, zack, eine sechszügige Schule hin, 8 Millionen und gut ist. Ja? Welche Differenz? Wohin denn? Nein, die Teile. Wir haben nur die. Ich weiß immer noch nicht, wo die Differenz herkommt.
Fiktive Zahlen sind das. Fiktiv, also, bitte. Was kostet sozusagen, was sind die Mehrkosten für eine sechszügige Schule? Zwei Züge mehr und das sind 16 Millionen. Die können jetzt 60 kosten, zwei Züge kosten dann 16 Millionen mehr, 76 oder so. Ja, und das ist also okay, aber also die achten. Naja, kann man sein, ist das vielleicht falsch verstanden worden.
So, genau, also. Die Differenz hat der Landkreis errechnet, wie hoch die ist, also welche Ausgangszahlen steht offensichtlich aktuell als Information nicht zur Verfügung. Ich habe Herrn Silliger, Herr von Essen, dann Frau Krischan.
Ja, vielen Dank. Ich habe noch eine Frage, und zwar, wenn es jetzt bei der Interessensbekundung sozusagen von Wildau kein Votum gäbe dafür, dann würden Sie trotzdem sozusagen eine Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe bauen zu den angegebenen Kosten, die Sie haben, unabhängig von Wildau. Das heißt aber für die Wittorfschule, da würde dann nichts passieren, richtig? Also die Gesamtschule oder die Oberschule steht ja in der Verantwortung, anders als die Grundschule beim Landkreis, Kommunschule. Was wäre sozusagen für Sie die Konsequenz, wenn wir als SVV sozusagen dagegen stimmen, uns dafür ein Interesse zu zeigen? Was wäre die Konsequenz für uns?
Wir hätten weiter eine vierzügige Oberschule am Standort. Genau. Herr von Essen, Frau Krischan.
Ja, guten Abend auch von mir. Dann habe ich mal eine grundlegende Frage, wenn das schwer ist und wir das nicht hinbekommen finanziell, weil wir nicht wissen, wo wir die Mitte hernehmen wollen, könnte man da nicht auch kleinere Brötchen backen und hier, ich weiß nicht, eine vierzügige Gesamtschule draus machen aus der Ludwig-Wittorf-Oberschule oder geht das dann nicht? Ich meine, der Kreis braucht die Schulplätze, das sehe ich alles ein, aber wenn die Finanzen nicht vom Kreis kommen, dann ist das natürlich schwierig. Ja? Also wir müssen es schaffen, die quasi. Danke.
Gibt es eine solche Option?
Nein. Also ist mir jetzt jedenfalls nicht bekannt. Darüber haben wir nicht nachgedacht oder auch nicht gesprochen, weil die Maßgabe vom Landkreis ist ja, und das ist ja die Gelegenheit, es werden 6 Oberschulzüge inklusive 2 gymnasiale Züge benötigt. Das ist die Maßgabe aufgrund der Schulentwicklungsplanung. Und das ist das, was ausgerufen worden ist. Und das war die Ursprungsplanung von unserer Seite, dass wir gesagt haben, okay, wir können damit ein Gymnasium beispringen. Das Thema wurde dann beerdigt aus Gründen. Und jetzt geht es darum, eine Gesamtschule zu planen, also die bestehende Oberschule umzuwandeln in eine gymnasiale Oberstufe, also Oberschulplätze plus 2 gymnasiale Züge. Das ist momentan der Punkt. Und ehrlich gesagt, ich wüsste jetzt nicht, aus der vierzügigen Oberschule jetzt eine Gesamtschule herauszuentwickeln, ob das zusammen mit dem MBJS überhaupt durchgeht. Also weil man braucht ja da auch die entsprechenden Zulassungen. Das ist ja auch immer eine Abstimmung mit dem Landkreis. Aber da kann möglicherweise Herr Kleinwinkel schon genauer sagen.
Vielleicht ich würde gerne ganz kurz was ergänzen dazu nochmal.
Vielleicht ganz kurz
eine Antwort anhören und dann stelle ich es richtig. Und okay, danke.
Herr Klein, ja.
Also wenn ich Ihre Frage richtig verstanden habe, meinen Sie 2 Gesamtschulen mit 4 Zügen? Ja? Und das würde das MJS definitiv nicht zulassen. Also 2 Gesamtschulen mit 4 Zügen in der Planungsregion wäre nicht genehmigungsfähig, wenn das Ihre Frage war. Ansonsten steht ja das, was Frau Zettwitz am Anfang gesagt hat. Wir brauchen zusätzliche Kapazitäten von 5 bis 6 Zügen im Gesamtschulbereich. Und die müssen wir schaffen. Entweder schaffen wir die 6 Gesamtschulzüge oder Sie schaffen sie. Also was anderes wird nicht funktionieren.
Eine Nachfrage, Herr von Essen?
Genau, deswegen wollte ich es vorher richtigstellen. Die Frage ist eigentlich mehr darauf abgezielt, ob es möglich wäre, die Kapazitäten dieser 6 Züge möglicherweise an anderen Schulen in der Region noch zu schaffen. Also man muss das ja nicht, man muss das ja möglicherweise, wenn es finanziell einfach zu eng ist, nicht bündeln, sondern könnte das ja auch noch so ein bisschen auseinanderziehen. Vielleicht gibt es ja noch ein Gymnasium, was einen Zug mehr aufmachen kann. Dann haben wir einen Zug davon gelöst. Das war mehr so die Intention der Frage. Es geht natürlich nicht darum, zwei Gesamtschulen mit vier Zügen zu bauen, zumal das ja zwei Züge mehr wären als benötigt.
Herr Klein?
Also genau das können wir leider nicht, weil dann hätten wir tatsächlich ja selber die Investitionssummen gespart. Also wir haben das ja im Rahmen der Schulentwicklungsplanung geprüft, ob wir quasi unsere Schulen längerfristig über eine höhere sozusagen Zügigkeit fahren können. Wir machen das jetzt schon, dass wir tatsächlich auch höhere Züge oder mehr Züge aufnehmen, als wir eigentlich normalerweise bespielen können. Also wir nutzen jetzt schon Fachunterrichtsräume als allgemeine Unterrichtsräume. Das können wir übergangsweise mal ein, zwei Jahre machen, aber nicht dauerhaft. Wenn das möglich wäre, dann würde das MJS gar nicht sozusagen eine Schule genehmigen in dieser Größenordnung, weil wir müssen nachweisen, dass wir über 5 Jahre sozusagen die entsprechende Zugzahl auch sozusagen benötigen. Und das können wir tatsächlich jetzt nachweisen. Und wenn wir es nicht, also wir könnten es nicht nachweisen, wenn wir sozusagen noch freie Kapazitäten an irgendeiner Stelle hätten. Und da haben wir tatsächlich keine. Also es ist, wir haben schon alles ausgereizt. Hinzu kommt, das wissen Sie ja wahrscheinlich, dass wir am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium ja noch sozusagen parallel sanieren. Und da sind wir jetzt schon dabei, dass wir sozusagen den Standort des Oberstufenzentrums nutzen, um dort mit Klassen sozusagen auszuweichen, weil wir die in dem Friedrich-Wilhelm-Gymnasium aktuell gar nicht beschulen können. Also da nutzen wir jetzt schon im Prinzip Kapazitäten, Überkapazitäten aus. Und das ist nicht möglich. Also.
Beim Friedrich Wilhelm, da reden wir ja, hier von 2029. Bis dahin wird das ja vielleicht irgendwie Besserung eingetreten sein. Möglicherweise. Wenn es nicht die gleiche Firma ist wie beim Flughafen, dann wird das auf jeden Fall. Danke.
Frau Krüschern.
Guten Abend aus dem virtuellen Raum von mir. Ich habe auch eine Frage bitte an die Vertreter des Landkreises. Erstmal vielen Dank für die Ausführungen. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann würden wir als Stadt, vorausgesetzt wir würden uns jetzt hier entschließen, diesen Schulbau durchzuführen, dann erwarten Sie von uns eine Bewerbung im Rahmen des Interessenbekundungsverfahrens mit einem Finanzierung- und Umsetzungskonzept. Meine Frage lautet jetzt, ist es für Sie ein Problem, denn derzeit gehört ja das Grundstück, auf dem diese Bauten erstellt werden sollen, noch der VIVO? Und Sie würden ja 16 Millionen, so wie ich das jetzt vernommen habe, zuschießen zu dem Schulbau. Ist diese getrennte Eigentümerschaft für Sie ein Problem? Müssten wir die vorher korrigieren? Müsste das Grundstück also in die Stadt Wildau überführt werden? Das ist meine Frage. Vielen Dank.
Frau Zettwitz.
Nein, nochmal zu unserem Verständnis. Wir schreiben aus das Interessenbekundungsverfahren. Wenn Sie als Stadt eigenständig sich dazu entschließen, als Schulträger für diese gymnasiale Oberstufe hier zu fungieren, Sie haben ja schon die Schule, sie soll ja aufgeweitet werden, Sie bleiben der Schulträger, dann läuft das außerhalb des Interessenbekundungsverfahrens. Das ist so. Wir erwarten das nicht zwingend, dass Sie daran sich beteiligen müssen. Sie können unabhängig von diesem Verfahren die Entscheidung treffen. Nur müssen wir uns trotzdem beeilen. Wir müssen Interessenbekundungsverfahren an den Markt und Sie haben jetzt noch ein bisschen Zeit, sage ich ja, in diesem Jahr, sich endgültig die Entscheidung zu treffen, ja, wir wollen Hochschulstandort bleiben mit, sage ich mal, mit Gymnasialstandort, das sind Sie ja schon, ich nehme Sie nicht weg, sondern Sie wollen als Hochschulstandort auch das Abitur hier anbieten, in Ihrer eigenen Schule, in eigener Trägerschaft und das kostet uns so und so viel, wir wollen das machen. Sie wissen, dass der Landkreis mit einer Summe X zur Verfügung steht. Wir stehen auch mit anderen behördlichen Sachen Ihnen zur Seite, sei es Abfall- und Bodenwirtschaft, sei es Denkmalschutz etc., dass die Baugenehmigungen auch relativ reibungslos laufen, weil wir brauchen ja gemeinsam Sie und auch wir als Landkreis ja die Schulplätze, damit die Schüler beschult werden können. Diese Chance besteht jetzt noch, aber irgendwann ist das Zeitfenster vorbei und dann wird es eine Entscheidung geben, in die eine oder in die andere Richtung.
Herr Klein.
Ich wollte nur tatsächlich mal aus der Schulbauförderrichtlinie zitieren. Das war vielleicht Ihre Frage. Also wir haben dort im Punkt 3.6 der Schulbauförderrichtlinie geregelt, dass die Zuwendung nur gewährt wird, wenn der Antragsteller Eigentümer oder zumindest für die Dauer der Zweckbindung Erbbauberechtigter mit einem Erbbaurecht an dem vorgesehenen Baugrundstück ist oder, und jetzt kommt es, vertraglich zur Tätigung von Investitionen berechtigt ist. Also wir müssten natürlich noch was regeln, aber das würden wir dann im Rahmen des Zuwendungs, der Prüfung des Zuwendungsbescheides dann mit Ihnen dann besprechen.
Vielen Dank. Herr Karwinkel, dann Herr Kerber.
Ich habe noch mal eine kleine Nachfrage zum Interessenbekundungsverfahren. Sollten wir uns jetzt als Stadt dagegen entscheiden? Und dann geht es ja, haben die anderen Zivsgemeinden natürlich da auch noch die Möglichkeit, sich darauf zu bewerben. Was passiert denn, wenn keiner unter den aktuell gegebenen Umständen, weil das ja für alle Kommunen einen Zeitpunkt und eine sehr starke finanzielle Belastung hieße, auch sich dagegen entscheiden? Welche Folgen würden denn für den Landkreis dann entstehen, wenn wir die... Also das würde mich mal interessieren, wenn die anderen keine Lust dazu haben.
Nein, also es ist nicht zwingend erforderlich, dass die Gemeinden sich das machen. Wir müssen dann als Landkreis, bauen wir eigenständig eine Oberschule oder eine sechszügige Gesamtschule. Das ist dann unsere Aufgabe, mit wem auch immer. Das geht dann rein um die Bauausführung, was wir ausschreiben. Wir sind dann der Schulträger. Punkt.
Herr Kerber.
Herr Klein hatte gerade mal das Stichwort gegeben. Sie hatten gesagt, für 5 Jahre können Sie die Schülerzahlen garantieren. Was passiert, wenn die Schülerzahlen nach 5 Jahren sinken? Sinkt dann auch dieser Schulkostenbeitrag des Landkreises an die Stadt Wildau? Ja, ist ja klar. Die Frage ist ja, wir bauen ja die Schule und dann haben wir halt die Kosten an der Backe. Und wenn die Schülerzahlen sinken, kriegen wir weniger Zuwendung. Also das Risiko bleibt dann bei uns. Ja, so würde ich sehen. Umgekehrt.
Genau. Also ich glaube,
ja, klar,
Herr Kerber,
letztendlich,
Herr Kerber, dadurch, dass es ja durch, die werden ja ermittelt durch Division der SchülerInnenanzahl, wenn die sinkt, glaube ich, steigt der Beitrag, Kostenbeitrag pro SchülerIn. Also wir legen ja die Summe legen wir um auf weder mehr oder weniger SchülerInnen aus anderen Kommunen und damit bleibt die Summe dieselbe.
So bleibt die gleiche, auch unser Anteil steigt dann natürlich, logisch, ja klar.
Je nachdem, wie viele SchülerInnen aus Wildau kommen. Genau.
Genau.
Aber es ist nicht abhängig von der SchülerInnenzahl. Herr Wilde.
Deshalb ja auch vorhin meine Frage, ob es möglich wäre, einzelne Gebäudeteile auch anderweitig zu betreiben, außerhalb des Schulbetriebs. Ich sag mal, das wäre jetzt nicht unbedingt der Punkt, woran das scheitern sollte. Für mich steht aber immer noch die Frage im Raum, woher mit diesem Delta zwischen 43, die es nicht bleiben werden. Allein wenn man an den Tankstellen vorbeifährt, habe ich böse Angst, dass auch die Baumarktpreise wieder galoppieren bei der gegenwärtigen Lage. Woher mit dem Geld? Und die Frage steht immer noch.
Der Bürgermeister guckt, als würde er was sagen wollen.
Ja, ich habe auch schon mal so ein bisschen geguckt. Ich gucke rüber zu unserem Kamera, ob er noch mal ein paar erhellende Sätze dazu sagen kann. Wir hatten schon Ausführungen dazu gehört, aber vielleicht ist es genau an der Stelle auch noch mal richtig, dazu noch mal auszuführen.
Herr Anders.
Ja, danke schön. Der Landkreis hat ja signalisiert, 16 Millionen Euro stehen aktuell zur Verfügung. Wir haben in der Vergangenheit auch hier darüber informiert, wie wir uns das Fahren hier als Stadt Wildau vorstellen. Und Herr Metz hat ja vorhin noch vorgestellt gehabt, dass wir in Modulbauweise denken. 3 Bauabschnitte. Das heißt, wir bauen natürlich immer den weiteren Bauabschnitt. Sporthalle lasse ich jetzt mal außen vor. Sondern den zweiten und den Bauabschnitt, den bauen wir dann, wenn auch die Schülerzahlen langfristig davor liegen. Das ist ja der Vorteil dieser Modulbauweise. Ob der dritte Bauabschnitt in dieser Weise überhaupt benötigt wird, werden wir dann 2033, 2034 sehen. Wenn wir dann gemeinsam mit dem Landkreis, da werden wir uns auch in 10 Jahren auch noch abstimmen, sehen, dass perspektivisch dort die Kinder nicht mehr da sind, dann werden wir den dritten BA natürlich nicht bauen. Ist ja logisch. So. Das heißt, was in 7, 8 Jahren ist, wissen wir noch nicht. Aktuell ist es zumindest immer so, wo kommt das Delta her? Also die Überlegung, die wir bisher hatten, da gab es, muss man ehrlicherweise sagen, erst Anfangsgespräche mit der VIVO. Aber Frau Krischan hat es ja vorhin schon gesagt gehabt, Eigentümer dieser Fläche ist die WIWO. Und unsere Vorstellung war, und das haben wir mal grob mit Herrn Schulze besprochen, aber noch nicht vertiefend, die Gespräche finden noch statt, dass die WIWO in Auftrag der Stadt dort baut. Die Stadt wird auch Vertragspartner im Rahmen des Mietvertrages dieser Schule und entsprechend sind natürlich dann auch Kreditzinsen, Kreditverbindlichkeiten in der Miete mit einkalkuliert. Und das, was wir an der WIWO dann als Miete zahlen, holen wir uns dann über den Anteil der Nicht-Willauer Kinder wieder zurück. So ist ja mal der Grundgedanke. Das kann ich Ihnen heute aber nicht sagen, dass jetzt 500.000 Euro, 300.000 Euro, sondern das ist abhängig davon, wie wirklich die laufenden Kosten sind. Die wissen wir aktuell nicht beim Bauvorhaben, was erst in 3-4 Jahren stehen soll. Das weiß auch der Landkreis nicht, wenn er woanders baut, wie die Kosten sind. Man kann sie nur schätzen. Wir wissen auch nicht, wie der Willauer Anteil ist. Der Schüler aktuell, gehen wir mal davon aus, wie es in der Oberschule auch ist, ein Drittel Willauer, zwei Drittel Nicht-Willauer. So, diese Kalkulation haben wir mal grob angestellt. Das finden Sie auch in dem Pamphlet der, was sind das, 97 Seiten, die wir zur Verfügung gestellt haben. Da sind ja die Baukosten aufgeschlüsselt, auch die Zeitpläne. Und zum Zeitplan muss ich nochmal dazu sagen, das hatten wir ja auch schon vor 2 Wochen in der nicht öffentlichen Sitzung gesagt gehabt. Und Herr Metz hat es hiervon auch nochmal gesagt. Also die Zeitpläne sind jetzt zwar schon gut gerechnet, aber auch nicht sehr übergut genug gerechnet, sondern das sind Zeitpläne, wie wir sie schon einmal bei uns durch haben, mit dem Hortersatzgebäude. In den Zeitfenster haben wir das auch geschafft und von daher gehen wir erstmal davon aus, dass wir natürlich auch diese Zeitfenster dann bis Juni 29 halten können, weil das erste Schuljahr decken wir mit dem Bestand ab. So, das sind erstmal die Überlegungen, dass der Landkreis jetzt beide Varianten Interessenbekundungsverfahren ausschreiben möchte, ist mir jetzt neu, aber umso besser, desto mehr Luft, in Anführungsstriche, haben wir, um unsere Entscheidung auch zu treffen. Das Problem, was ich nur sehe, wir sehen ja hier auch die Diskussion unter den Stadtverordneten. Wir hatten vorhin auch die Auflage gehört vom Landkreis, dass wir ein Sanierungskonzept sozusagen vorlegen müssen. So ein Sanierungskonzept kriegst du natürlich nicht für 5,50 Euro. Und bisher waren wir uns gemeinsam auch immer einig, dass wir eigentlich kein Geld ausgeben wollen, wenn wir gar nicht wissen, was passiert. So, das heißt, irgendwann müssen wir uns mal entscheiden, ob wir Geld in die Hand nehmen wollen oder nicht. Weil sonst passiert das, was Frau Zettwitz gesagt hat. Wir drehen uns nochmal 5 Jahre im Kreis. Und das geht dann irgendwo nicht. Sondern die Fakten, die wir alle haben, sind jetzt auf dem Tisch. Mehr weiß ich aktuell auch nicht. Und wie gesagt, zu dem Delta ist so die Überlegung, dass wir mit der WIWO bauen. Darüber müssen wir natürlich auch noch reden, ob das denn auch real auch so funktioniert. Aber so ist erstmal der Plan.
Vielen Dank. Herr Kerber? Ja, dazu vielleicht. Gibt ja 2 Möglichkeiten. Entweder die Stadt ist selber Bauherr oder Bauträger und finanziert selbst und die WIWO oder irgendein anderer ist dann Treuhänder und baut für die Stadt. Oder so wie Herr Anders das gerade sagte, dass die WIWO Eigentümer ist, die Schule auf eigene Rechnung baut und an die Stadt vermietet. Im Endeffekt ist ja die Frage, wie die Banken dazu stehen. Ja? Ich kenne das ja nun aus Ludwigsfelde. Wir bauen dort 3 Schulen für die Stadt. Eine Bank wird diese Schulinvestition mit 45 Millionen nicht mit einer Grundschuld besichern, ja, sondern sie wird, ob der reine Mietvertrag ausreichend ist, glaube ich auch nicht. Also es wäre bei uns oder hätte bei uns nicht funktioniert. Das heißt, die Banken fordern bei so einer Konstruktion eigentlich einen Einredeverzicht der Stadt. Das heißt, das ist so, dass die Stadt, egal was passiert, ob der 3. Weltkrieg ausbricht, immer zahlen muss. Die Schule kann zusammenbrechen, sie muss zahlen, auch wenn da Mängel sind und so weiter. So, dafür bräuchte man die Zustimmung der Kommunalaufsicht. Das ist dann wie eine eigene Kreditverpflichtung der Stadt. Sowas gab es aber bisher noch gar nicht. Wir haben das versucht. Wir sind dann auch damals von den Banken in Ludwigsfelde überzeugt worden, dass es sinnvoll ist, dass die Stadt selber Bauherr ist. Wir haben das dann umgemodelt. Wir sind jetzt nur noch Treuhänder. Das heißt, die Finanzierungskosten sind auch noch mal günstiger für die Stadt, weil selbst mit Einredeverzicht bekäme die Wohnungsbaugesellschaft Konditionen nahe, Kommunalkonditionen, aber eben nicht vollständig. Also es wird dann auch wieder teuer. Die Frage ist dann deshalb an auch den Landkreis oder wird überhaupt die Kommunalaufsicht dann der Kreditaufnahme beziehungsweise diesem finanziellen Belastung, die Stadt ja dann zu tragen hat, überhaupt zustimmen? Also ist das oder ist das auch mit Risiken behaftet?
Der Blick jetzt in die Glaskugel, Entschuldigung. Ja, das, da reden wir dann so bei, darüber, wenn es soweit wäre.
Ja. Ich würde sagen, die Gespräche sind komplex und die Kommunalaufsicht entscheidet immer auch nur für das jeweils folgende Jahr. Das ist eine sehr aufwendige Angelegenheit. Viel Spaß.
Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen zunächst? Weil wir sind ja irgendwie noch gefühlt im Fragenteil. Weil die Diskussion kommt ja dann aus dem extra Tagesordnungspunkt. Nein, so zumindest hat es unsere Tagesordnung vorgesehen. Genau. Meine Frage, wenn es jetzt keine Fragen aus der Runde mehr gibt, meine Frage ist, ja, was nun? Also mit welchem Ziel oder mit welcher Idee sollen wir jetzt hier rausgehen? Also unsere Stadt braucht sicherlich eine Art Meinungsbildung, einen Auftrag, weil wir wollen ja im nächsten Zyklus, so erinnere ich mich, glaube ich, ja, hierzu beschließen. Dafür ja diese Veranstaltung. Richtig?
Also, ich glaube, Informationen sind jetzt aus verschiedensten Seiten herangeholt worden. Das ist jetzt hier in den Raum und darüber hinaus profund erläutert und erklärt worden, worum es geht. Und nun ist an sich jeder Abgeordnete für sich oder auch in den Fraktionen gefragt, was machen wir mit den Informationen und in welche Richtung soll sich entscheiden. Und das ist nicht mehr oder weniger auch eine Stadtbildentscheidung. Wie wollen wir uns weiterentwickeln? Das ist ein wesentlicher Part, eine Stärkung des Bildungsstandorts mit allem, was dranhängt, so wie ich es eingangs gesagt habe, mit wirtschaftlicher Entwicklung, Stadtentwicklung, Bildung bis hin zu TH. Und das muss abgewogen werden. Wir haben heute in einer Vorbesprechung, ist unter anderem ein Satz gefallen, das jetzt von einem derzeitigen Haushalt abhängig zu machen für eine so weitreichende Entscheidung, ist sicherlich nicht richtig, sondern wir müssen da wirklich weit und perspektivisch denken. Und es wird Effekte auch auf andere, ich sag mal, Gebiete in der Stadt Auswirkungen haben. Insofern hat sich die Verwaltung entschlossen, das darf ich so sagen, dass wir eine Beschlussvorlage entwickeln werden. Wir werden die vorlegen mit all den Informationen, die uns jetzt bekannt sind, auch mit den Fragen, das werden wir einfließen lassen. Und wir werden die dann in die Ausschüsse bringen zur Diskussion. Dort muss dann vertieft werden. Die ist dann sicherlich auch anpassungsfähig. Also dort haben wir die Chance, gemeinsam die Dinge einfließen zu lassen, die uns wichtig sind. Es ist natürlich immer von Mehrheiten abhängig. Insofern auch die Bitte, dass die Fraktionen, dass wir einen gemeinschaftlichen Beschluss fassen, so oder so, dass die Fraktionen da auch miteinander sprechen, weil das ist, was man uns später vielleicht mal fragen wird. Ja, was habt ihr dann da entschieden? War das richtig? War das gut? Oder warum habt ihr euch dagegen entschieden? Wir als Verwaltung wollen zumindest den Beweis antreten, dass wir es von unserer Seite so weit vorangetrieben haben, dass wir einen Beschluss fassen können, so oder so, und dass wir nicht der Part sind als Verwaltung, dass es an uns hängt, dass wir da Informationen vorenthalten haben oder dass wir Dinge nicht vorangetrieben haben. Und ja, das ist von unserer Seite, vom Verwaltungsteil, aber auch mein persönliches Statement dazu. Ich glaube, es ist kein schlechter Weg, das ist ein guter Weg, mit dem wir umgehen können. So haben wir auch noch einen kleinen Moment Zeit, bis final zum 21.04. Ja, also wir können immer noch weiter abwägen. Also wir haben genug Zeit. Frau Zettwitz hat es gesagt, der Landkreis steht auch unter Druck. Da gibt es sicherlich viele gute und schlechte Gründe, warum sich es auch so hingezogen hat. Es ist alles müßig, darüber zu sprechen. Wir müssen gucken, dass wir da jetzt unseren Part erfüllen, so oder so, und dass wir dann auch zu einer Entscheidung kommen, wo wir uns dann auch alle in die Augen gucken können. Soweit von meiner Seite.
Vielen Dank. Es sei mir der Hinweis gestattet, dass wir mindestens im Stadtentwicklungsausschuss und ich glaube im Finanzausschuss auch nicht, die Einladungen sind ja raus, werden über eine entsprechende Beschlussvorlage reden. Ja, aber dann ja nicht für den nächsten Sitzungszyklus. Ich habe jetzt auf der RednerInnenliste Frau Herrn Anders. Habe ich drauf offensichtlich?
Ja, wir hatten ja schon mal vorläufig für den Stadtentwicklungsausschuss und Finanzausschuss die Beschlussvorlage auf die Tagesordnung, aber ohne Inhalt. So, weil wir erst mal wissen wollten, was heute Abend passiert. Also, der Bürgermeister hat jetzt gesagt, wie es möglicherweise weitergehen könnte. Wir haben ja jetzt gleich noch einen nicht öffentlichen Teil. Unser Bestreben ist, zumindest morgen, spätestens Donnerstag, die Beschlussvorlage mit Leben zu befüllen, dass sie die noch vor dem Wochenende haben. So, das ist das Ziel. So, was denn am 21.04. passiert, ist dann nochmal was ganz anderes.
Vielen Dank. Ich habe auf der Liste jetzt Frau Scheiner, Herrn Kerber, Herrn Karwinkel, Herrn Sommerfeld.
Ja, ich möchte mal ganz kurz in den September zurückgehen, als wir hier schon mal zusammengesessen haben mit Herrn Klein. Und kurz davor waren auch die damals auf der Tagesordnung stehende Beschlussvorlage zu ändern und uns gewünscht hätten, aus der Beschlussvorlage keinen Beschluss, sondern einen Prüfauftrag, sage ich jetzt mal, zu machen. Wir haben uns sehr schwer getan, dann am Ende das doch zu beschließen. Und am Ende waren die ausschlaggebenden Punkte zum einen die zumindest teilweise Refinanzierung durch die Schulkostenbeiträge, wobei durch alle von uns zu dem Zeitpunkt davon ausgegangen sind, dass auch die Baukosten da mit hineinspielen. Das ist, glaube ich, ein Sachverhalt, der uns damals nicht so klar gewesen ist, sage ich einfach mal. Und das Zweite war die Tatsache, dass es hieß, dass der Landkreis das Interessenbekundungsverfahren vorantreiben muss und wir aus diesem Grund zu diesem Zeitpunkt entscheiden mussten, / sollten. Das stellt sich jetzt alles ein bisschen anders dar und den Satz, wir haben Zeit genug, den hätte ich mir damals gewünscht, weil dann wäre die Diskussion vielleicht in den letzten Monaten auch etwas anders verlaufen. Das finde ich tatsächlich sehr schade.
Herr Kerber.
Also ich denke auch, wir sollten uns nicht von Wünschen und Hoffnung leiten lassen. Wir haben jetzt heute viele Fragen aufgeworfen. Die sind nur bedingt beantwortet worden. Ist ein bisschen nebulös alles noch. Und ich würde mir wünschen, dass wir sehr zeitnah zumindest mal handfeste Aussagen bekommen. Ich fange mal hinten an mit der Finanzierung. Also das Erste, was ich prüfen würde, würde ich zu einer Bank gehen und fragen, unter welchen Bedingungen die überhaupt bereit sind, so ein Vorhaben zu finanzieren. Entweder wenn es die Stadt selber macht als Kreditnehmer oder die VIVO. Das kann man sehr schnell machen. Das ist innerhalb von wenigen Tagen erledigt. Und dann wird die Bank ja sagen, welche Voraussetzungen zu schaffen sind, damit sie das finanzieren. Des Weiteren sind die Kosten jetzt eben sehr, sehr allgemein gehalten. Ja, ich glaube, da gibt es noch viel Konkretisierungsbedarf. Die Zahlen sollten mit mehr Substanz hinterlegt werden. Und jetzt habe ich einen anderen Punkt noch vergessen. Auch das Thema mit den Altlasten oder Gründungskosten wurde gesagt, es gibt Gespräche, es gibt ein Gutachten. Wir fragen jetzt nach, können wir es haben? Es kommt keine Antwort. Ich würde mich freuen, wenn wir das mal sehen könnten. Zweitens würde ich es gut finden, wenn zumindest auch mal Herr Krovas auch vielleicht zur nächsten Sitzung, wenn wir das jetzt hier einbringen wollen, einfach mal eine Stellungnahme schreibt. Was haben die erwarten? Was ist beizubringen? Mit welchen zeitlichen Horizonten rechnet er? Also ich finde jetzt so blöd zu sagen, naja, das machen wir denn schon und das wird schnell gehen und wir wissen noch nicht. Ja, also wir sollen doch eine Entscheidung treffen in Millionengrößenordnung. Und da kann man doch, also das wäre doch das Erste, was ich mache. Ich würde bei Herrn Krovas jetzt auf den Schoß setzen und sagen, Herr Krovas, was brauchen Sie? Wie schätzt Sie es ein? Man hat ja ein Gutachten, man weiß, sind das Bauschutt, was da liegt, oder sind das wirklich richtige Altlasten, Chemikalien oder irgendwas? Dann kann er ja eine Aussage ziehen. Dann hat man schon mal eine Orientierung, aber gar nichts. Wir kriegen immer nur so Allgemeinplätze geliefert und auf der Basis jetzt eine Entscheidung zu treffen, wieder in den nächsten Schritt zu machen, wieder Geld auszugeben, das ist alles zu zäh und zu langsam, würde ich bei Frau Scheiner. Man kann doch jetzt mal einen Gang zulegen. Wenn ihr das unbedingt wollt, dann macht doch mal Tempo, dann bringt doch mal die Information und nicht immer, dass man das aus der Nase ziehen muss. Das wäre mir lieb. So würde ich arbeiten und ich denke, so sollte es die Stadt auch machen, damit man einfach dann mehr Belastbarkeit hat in der Entscheidung.
Herr Sommerfeld.
Nur noch für mich zum Verständnis, das würde ja heißen, also wir haben ja dann am 21., habe ich das jetzt richtig erfasst, 21.04. sozusagen die nächste Sitzung. Das heißt, wenn wir da einen Beschluss herbeiführen, wäre das ja schon quasi außerhalb des ersten Quartals. Das würde ja dann mehr oder weniger dann dazu führen, dass wir dazu sagen, also wir sagen, wir müssten uns dann melden beim Interessensbekundungsverfahren, nicht? Habe ich das falsch verstanden? Okay, gut. Wie ist es denn zu verstehen? Also müssen wir nicht bis Ende dieses Quartals das machen? Alles in Ordnung, also ganz quasi. Bis Ende des Jahres, glaube ich. Okay, na dann entspannen wir uns doch alle bei.
Frau Zittwitz.
So. Nochmal zur Wiederholung. Wir als Landkreis müssen das Interessenbekundungsverfahren jetzt in die Pötte bringen. Wird das nichts mit einem Bau einer weiterführenden, mindestens mit dem Bau einer weiterführenden Oberschule in dieser Planungsregion mindestens. Wir haben vor, zwei Sachen auszuschreiben. Und nochmals, Sie müssen sich nicht zwingend bei dem Interessenbekundungsverfahren bewerben, weil Sie wollen ja als Schulträger eine bestehende Schule erweitern und ausbauen und weiterentwickeln zu einem Ost. So. Das ist, wir warten aber, das war auch die Absprache mit der Stadt Wildau, halt bis dieser Prozess, bisher haben wir immer darauf gewartet, dass dieser Prozess in Wildau auch mal für uns belastbar zu Ende kommt. Und das wäre schon auch ein gutes Signal Richtung Landkreis, dass man mal weiß, zu den verlässlichen Konditionen, was ich gesagt hatte, mit den und den verlässlich ermittelten Kosten. Bis jetzt sind es alles nur grobe Schätzungen. Das muss ich nochmal wiederholen. Wir haben keinen Sanierungsplan für die Altlasten. Wir wissen nicht wirklich, wenn das gelingt, so wie von Ihnen dargestellt, dann ist ja alles super. Also wir werden die Letzten sein, die dann sagen, ihr müsst doch das und das und das. Aber das ist alles noch nicht untersucht. Deswegen, ich kann da nichts dazu sagen. Und das muss erstmal vorliegen und dann haben wir noch die Zeit zu entscheiden, aber nicht mehr allzu lange in diesem Jahr. Ich kann jetzt Ihnen auch nicht sagen, wie lange es dauert, aber bis Sommer sicher noch haben wir eine gewisse Ruhe, weil so lange wird auch unser Verfahren dauern.
Herr Gröning.
Wenn ich das richtig verstehe und die VIVO macht das, baut das, dann muss das ja auch öffentlich außen werden, vermute ich mal, also europaweit wahrscheinlich. Und wir sehen ja gerade bei der Grundschule, was es da so für Fallstricke gibt. Das würde es ja bei der VIVO dann sicherlich auch geben, dass also eine Firma klagt halt und sagt, wir sind die günstigsten gewesen etc. pp. Oder ist das bei der Modulbauweise ausgeschlossen, weil das nur drei Anbieter gibt und egal, ob ich das europaweit ausschreibe, oder ist das jetzt ein Hersteller wie Lego, wo jede Firma sich die Module kaufen kann und dann zusammenstecken kann? Also wie muss man das verstehen?
Das gibt tatsächlich eine Handvoll Anbieter. So viele sind das nicht. Ja.
Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen oder Redebedarf? Und dann, Herr Bürgermeister, ich habe noch nicht ganz genau verstanden, womit wir heute, also ich habe jetzt verstanden, die Verwaltung wird in jedem Fall eine Beschlussvorlage einbringen. Ich habe aber auch so den Zwischentun, glaube ich, gehört, es wäre gut, es gäbe von hier Signale. Sind es ausreichend Signale gewesen zur Erstellung dieser Beschlussvorlage oder braucht es weitere Signale?
Also die Beschlussvorlage wird erstellt aufgrund dessen, was wir hier heute miteinander abgewogen haben. Und dann werden wir in den Ausschüssen ja nochmal ins Detail gehen. Und die Sachen, die offen sind, also ich habe mir unterstrichen, Herrn Krovers einladen zur nächsten Sitzung, wird passieren. Ja, also das ist ja auch nochmals angeboten worden. Das dürfte also insofern auch gar kein Problem sein, sodass wir dieses Thema auch aus dem Kreuz bekommen. Die Frage der Finanzierung, / Banken, auch das werden wir angehen, also dass wir da auch eine Klarheit haben. Also die Fragen, die da sind, also gerade auch von Profis, wenn ich es mal so sagen darf, du bist ja da auch mit solchen Sachen beschäftigt und kennst dich da aus, das wird natürlich alles ernst genommen.
Vielen Dank, Herr Weidler, dann Herr Gröning.
Ja, schönen guten Abend nochmal. Einfach nur für mich tatsächlich jetzt nochmal zum Verständnis beziehungsweise auch einfach fürs Protokoll, damit man nachher nicht sagen kann, das hätte keiner gewusst, beziehungsweise das wurde auch so nie gesagt. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, steht im Endeffekt im Landkreis eine Summe von 48 Millionen Euro zur Verfügung. Die werden egal wie haben Sie doch aber vorhin gesagt, 48 Millionen und dann... Naja, sind 16 Millionen. Die sind 16 Millionen. Gut. Naja, aber das ist ja für mich tatsächlich so ein bisschen konträr. Das habe ich dann tatsächlich irgendwie noch nicht so ganz begriffen. Also was ist denn jetzt nun eigentlich die eigentliche Summe, die dem Landkreis zur Verfügung steht, um eine... Das werden Sie mir nicht verraten. Ja, aber das hätte ich ja tatsächlich gerne mal gewusst, weil ich... vielleicht um es einfach bildlich mal darstellen zu lassen, so, also ich will gerne einen Ferrari kaufen, der 6 Sitzplätze hat. Den gibt's aber tatsächlich noch gar nicht und der muss erst noch entwickelt werden. Also splitte ich das Ganze auf und sage, naja, statt ein Ferrari mit 6 Sitzplätzen nehme ich halt 2 Porsche. Ach, und dann fällt mir gerade auf plötzlich, naja, für einen Porsche reicht's nicht, muss ein Trabi werden und den kriegen wir dann am Tages. Also das muss doch dem Landkreis selber auffallen, dass denn diese 16 Millionen Euro eigentlich absolut hinten und vorne nicht reicht, um hier so einen Ersatzbau zu bauen. Also das ist das, was ich noch nicht so ganz verstehe. Und also nur das möchte ich tatsächlich auch fürs Protokoll nochmal dazugegeben haben, damit wir genau auf einer Linie fahren. Danke.
Also darf ich?
Gerne.
Also hier geht es nicht darum, wer hier Trabi, Porsche oder Ferrari fährt. Also wenn wir weiterhin zukünftig alle gemeinsam anständige Mittelklasse fahren wollen, habe ich Ihnen heute gesagt, wir haben aus dieser fiktiven Berechnung des Kämmerers diese 16 Millionen Euro über, die wir Ihnen dafür geben können. Die sind fest einbepreist. Das ist das Gap zwischen Oberschule, vierzügig oder sechszügig Gesamtschule, wenn Sie uns um diese 2 Züge entlasten, als eigener Schulträger. Mehr ist es nicht. Alles andere ist Glaskugel lesen und abwarten der Ausschreibungsliste beziehungsweise die Untersetzung der Planung.
Theoretisch habe ich erst Herrn Gröning drauf, Herr Scheiner. Herr Gröning? Herr Scheiner.
Wollen Sie? Gut, können wir diese Studie, die VIVO schon in Auftrag gegeben hat, mit diesen Altlasten, können wir die sehen? Können wir die bekommen? Es soll ja eine Studie geben, also wo schon mal gesagt wird, für 1 Million Euro, damit wir das mal betrachten können. Also das wäre ja ganz nett, hilfreich. Herr Kolb? Also ich kann nicht für die VIVO, ich habe es verstanden, fragt den Gesellschafter nächstes Mal.
Herr Scheiner.
Also ich hatte mir ja heute erstmal schönen guten Abend auferlegt von vornherein, weil das wirklich sehr, ich weiß nicht, wie wir finden, aber sehr aufwühlend ist, dass wir bei diesem Prozess, den wir hier diskutieren, der ist ja nicht erst im September letzten Jahres entstanden, sondern der hat ja einen Ursprung, der mit der Gymnasialdiskussion begonnen hat. Und ich habe dem Bürgermeister damals schon gesagt, auch, und das ist jetzt nicht Kritik am Land, und wir haben das jetzt alles hier offen und ehrlich heute mal besprochen, ich hatte schon nach der Diskussion und vor allen Dingen auch der medialen Aufbereitung dieser Frage Gymnasium in Wildau meine Zweifel. Meine Zweifel auf den Landkreis. Und ich hatte dann im Nachgang, als wir uns dann auf diese andere Idee versteift haben, die wir zumindest alle ja für richtig und durchaus wert halten von Anfang an, brauchen wir jetzt nicht wieder ausmehren, TH und die Kinder bleiben in der Stadt, brauchen wir alles gar nicht machen, darauf verlassen, dass wir in irgendeiner Art und Weise dort eine Lösung finden. Auch dort gab es dann wieder, und so nehme ich das auf, und ich will das ja jetzt gar nicht, ob Frau Zepfitz oder Herr Klein oder wer uns das sagt, also Wildau muss jetzt doch mal, aber in der Zeitung lese ich, Wildau hat nicht, ja, das ist allein schon von der Kommunikation her in der Öffentlichkeit, da wieder stattgefunden hat. Egal, muss der Landkreispresse, seine Presseabteilung selbst mit klarkommen. Letztendlich ist es doch folgende Frage, weil es ja eine Vorlage geben soll. Und da schließe ich mich voll und ganz, Herr Wilder hat eigentlich schon ganz am Anfang der Veranstaltung gesagt, worum es geht. Die Zahlen haben wir vor 14 Tagen bekommen. Wir wissen 16 Millionen. Wir wissen Unterdeckung, also unser Anteil 3,5 Millionen Euro, die wir, ich sage jetzt mal salopp, egal ob es schön ist, ob es prima ist, ob es förderlich wäre oder wie auch immer, in meinen Augen, ohne dass wir das jetzt untereinander haben, nicht haben. Und wenn das noch so schön ist, wir haben die 3,5 Millionen Euro nicht. Wir haben sie einfach nicht. Und wir diskutieren dann den ersten Bauabschnitt. Denn bei allen anderen Zahlen und eine Sporthalle, genau, die kommt ja noch mit 9 Millionen dazu. Da freuen sich ganz andere, so eine Sporthalle gebaut haben. Die kenne ich ja schon wieder alle. Die stehen ja alle schon und wollen sich in die Liste eintragen. Lange Rede, kurzer Sinn. Es muss bei so einer Vorlage eine klare Aussage getroffen werden der Stadt, ob die nun zur S gehen, weil man da gute Verhältnisse oder wo auch immer. Eine klare Ansage geben, was, wie viel, zu welchem Zeitpunkt belastet uns dann. Und dann kann man, will ich mich ja gar nicht jetzt wegdrehen, wenn Frau Krebs sagt, das muss man ja auch länger und anders und so. Natürlich, dann kann man darüber befinden. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, unter dem, was wir bekommen haben, wo ich auch Herrn Anders und der Verwaltung ja nochmal dankbar bin, das, was wir vor 14 Tagen bekommen haben, die 96 Seiten, die haben uns ja eigentlich in die Lage versetzt, war ich so ein bisschen verwundert und habe mich auch zurückgehalten. Viele von diesen Fragen, die heute Abend hier gestellt worden sind, okay, gut, sie sind jetzt im Protokoll und aufgezeichnet, erschließen sich aus dem Material von Herrn Anders. Und zwar in Größenordnung. Aber gut, okay, wir haben sie alle nochmal geführt. Jeder für sich hat sich sein Herz reingemacht. Letztendlich ist es an der Sache allerdings, es geht ums Geld. Ja, und ich mache noch nicht mal jetzt, alle wissen, was ich da die letzten 12 Monate mal erzählt habe, auf mit den Zahlen, die dort sind. Mit den Zahlen, worauf das basiert. Worauf quasi dieser Anspruch, dass so viele Schüler und so, wo mache ich noch nicht mal auf. Die sind nämlich, zumindest wir beide haben das jetzt zumindest mal angesprochen, anzuzweifeln. In Teilen anzuzweifeln. Und ich erwähne nur ein einziges, worüber ich gestoßen bin, als ich am Sonntag das nochmal gelesen habe. Also Studie, was im Bildungsausschuss auch worden ist. Wenn in so einer Studie, wo es um die Schulplanung geht, um die Aussage Plan 1, Plan 2 oder Szenario 1, 2 und 3, ich einen Satz finde, der steht, da steht, um die weiter voranschreitende oder um sich auch besser entwickelnde Bautätigkeit im Landkreis, hätte man auch dahinter schreiben können, Klammer auf, Nord. So, dann bin ich daran zu erinnern, was ich die letzten 12 Monate gesagt habe, wir können auf keinen Fall, und das kann auch Schulzendorf nicht, das kann der Landkreis auch nicht, in irgendeiner Art und Weise zusätzliche Schulkapazitäten aufbauen, die uns nachher dazu zwingen, weil wir die Schulkörper haben, sind mit Zuzug. Das kann es nicht sein. Zumindest meine Auffassung. Das sollte auch nicht das Ziel sein. Das muss auch in so einer Vorlage vorkommen, Herr Bürgermeister. Danke.
Vielen Dank. Das ist eine Meldung. Nein. Genau. Wir haben da ja heute extra den Satz notiert, dass die SchülerInnen, die wir dort in dieser Schule beschulen wollen, heute schon an den Grundschulen sind. Das habe ich heute hier gehört. Das heißt, irgendjemand geht ja davon aus, dass es die tatsächlich, und das ist ja auch mal unsere Aussage gewesen, die müssten ja schon da sein, anders als bei Kita-Bauten, wo man ja mal sagt, wir wissen ja noch nicht, wie viele Kinder geboren werden in Zukunft, sind diese Schülerinnen ja schon da, wurde heute gesagt. Muss man erst mal so zur Kenntnis nehmen. Frau Scheiner.
Die sind da, aber ja nur bis zu einem gewissen Grad, beziehungsweise bis zu einer gewissen Zeit, also ja nicht auf Dauer. Wenn ich die Vorlage, die Unterlagen richtig gelesen habe, ist das mit der Abschreibung berechnet auf und die Nutzungsdauer auf 40 Jahre. Für die nächsten 40 Jahre haben wir keine Schülerzahlen parat. Im Ansatz nicht. Also wenn wir die für die nächsten 10 Jahre haben, sind wir schon glücklich. Und von daher wäre ich mit solchen Aussagen tatsächlich vorsichtig. Natürlich für die ersten Jahre und bis 2000, weiß ich nicht, 34, 35, glaube ich, war das, wo es in allen Szenarien, selbst in den positivsten, dann aber doch nach unten abbricht. Das, denke ich, ist schon was, was man durchaus berücksichtigen sollte, auch in der Vorlage.
Das war ein Plädoyer für, wir planen gleich die Nachnutzung oder in der Vorlage?
Das lasse ich mal offen.
Gibt es weiteren Redebedarf, bevor wir uns im nächsten Zyklus diesem Thema nochmal ausführlich widmen? Herr Karwinkel.
Und bitte nicht böse nehmen, aber ich muss nochmal wegen den Kosten fragen. Wegen den 16 Millionen dem Zuschuss. Wenn sich keine Kommune entscheiden würde, das zu bauen, dann baut der Landkreis. Welche Mittel preist der Landkreis ein, wenn er alles selber bauen muss? Das wäre doch dann das verfügbare Budget, was der Landkreis hätte. Und daran könnte man ja sehen, ja genau, daran könnte man das ja sehen. Was wäre denn da die Aufstellung?
Ich glaube, die Frage gab es jetzt heute schon zwei, dreimal. Wird so auf Euro, in Euro nicht beantwortet. So, ich würde dann noch einmal fragen, gibt es weiteren Redebedarf heute hier? Das ist nicht der Fall. Dann darf ich diesen Tagesordnungspunkt und damit den öffentlichen Teil unserer heutigen Stadtverordnetenversammlung schließen. Ich danke fürs zahlreiche Erscheinen. Danke den Vertreterinnen vom Landkreis und von unserem Planungsbüro für ja, das Ausführen und Rede und Antwort stehen heute hier und ja, wünsche einen schönen Nachhauseweg.